Herzlich willkommen zu Ihrem Profilreading. Ich darf Ihnen auch herzlich gratulieren, dass Sie sich dazu entschlossen haben. Sie werden feststellen, dass es sich dabei um einen wesentlichen Schritt in die Richtung einer gesteigerten Selbsterkenntnis handelt und dass Ihnen die hier dargelegten Informationen auch in Ihrem ganz normalen alltäglichen Leben definitiv hilfreich sein werden. Im Idealfall haben Sie bereits ein Online-Einstiegsreading oder ein normales Grundreading erhalten? Im Idealfall deswegen, weil Typusstrategie Autorität und auch eine Kenntnis speziell Ihrer offenen Zentren eigentlich eine sehr notwendige Grundlage bildet, um die Information, die aus dem Profilreading hervorgeht, bestens einordnen zu können. Ungeachtet dessen, sollte das nicht der Fall sein, brauchen Sie sich insofern keine Sorgen zu machen, Sie werden den kompletten Inhalt dieses Readings trotzdem sehr gut verstehen können. Aber es wäre in jedem Fall eine sehr, sehr herzliche Empfehlung, dass Sie sobald als möglich das Online-Einstiegsreading nachholen, weil das Profilreading eigentlich gedacht ist als der zweite Schritt, also als der Schritt nach dem Online-Einstiegsreading. Und wenn Sie dann beides kennengelernt haben, dann glaube ich auch, Sie werden mir zustimmen, dass das ein sehr guter Vorschlag ist. Jetzt wollen wir aber mit etwas beginnen, was logischerweise am Anfang einer solchen Betrachtung stehen muss. Was genau ist denn eigentlich das Profil? Weil das erste Besondere daran ist, wenn Sie Ihre Körpergrafik ansehen, und ich würde Ihnen auf alle Fälle sehr empfehlen, dass Sie Ihre Körpergrafik vor sich liegen haben, während Sie sich dieses Reading anhören. Wenn Sie die Körpergrafik ansehen, dann sticht Ihnen sozusagen das Profil nirgends ins Auge. Nicht? Wenn wir über ein Zentrum sprechen beispielsweise, naja, das ist ganz offensichtlich. Wenn wir über Kanäle sprechen, die Verbindungen zwischen den Zentren, das ist ganz offensichtlich, dass die existieren in der Körpergrafik. Aber das Profil sehen Sie in der Körpergrafik selber nicht. Das allein weist schon darauf hin, dass wir sozusagen mit einer speziellen, mit einer anderen Informationsebene zu tun haben. Wo Sie das Profil erkennen können, das ist in den beiden Listen, der schwarzen und der roten Liste, und dort ganz oben bei den Sonnenpositionen. Also wenn Sie jetzt auf diese Sonnenposition schauen, auf der schwarzen Seite, dann steht zuerst mal irgendeine Zahl zwischen 1 und 64, die beschreibt das sogenannte Tor oder Hexagramm, dann gibt es einen Punkt und dann steht eine Zahl zwischen 1 und 6. Das heißt, auf der bewussten Seite verfügt jedes Profil über eine Qualität, die durch eine der Zahlen zwischen 1 und 6 beschrieben wird. Und was die Basis davon ist, darauf komme ich in einer Minute zu sprechen. Und das Gleiche gilt jetzt auch auf der unbewussten Seite. Das heißt, auch dort haben Sie zuerst mal neben dem Sonnensymbol eine Zahl von 1 bis 64, einen Punkt, und dann eine Zahl von 1 bis 6. Und die Kombination dieser beiden nach dem Punkt stehenden Zahlen, die ergeben das Profil. Also, Sie können das ja jetzt gleich durchprobieren. Wenn Sie jetzt auf der rechten Seite eine 1 stehen haben und auf der linken Seite eine 3, dann lautet Ihr Profil 1,3 und das steht dann auch auf dem Ausdruck drauf. Oder wenn Sie auf der rechten Seite die 6 haben und auf der linken Seite die 2, dann ist Ihr Profil 6,2 und genau das steht auf dem Ausdruck. Also das wird abgeleitet von den Linien der Sonne. So, was ist denn jetzt so eine Linie? Das, was zur Kalkulation der Körpergrafik führt, ist ja eine Zuordnung der I Ching-Hexagramme zum Sternenkreis. Und das Hexagramm ist natürlich das Hexagramm, das heißt, das Hexagramm besteht aus 6 Linien, weil Hexa ist ja sozusagen die griechische Bezeichnung für 6. Das heißt, das Hexagramm, wenn man das wörtlich übersetzt, heißt es ein 6-Linien-Zeichen. Ja, Gramm, nicht? Das hat mit dem Schreiben zu tun. Also das 6-Linien-Zeichen und daher gibt es also 6 Linien und daher können auch nicht mehr Linien im Profil vorkommen. Also das ist sozusagen mal die Basis, wie Sie das überhaupt in der Körpergrafik finden können. Und daraus ergeben sich schon einige sehr interessante Dimensionen. Die erste Dimension ist die Unterschiedlichkeit zwischen der schwarzen und der roten Seite. Man muss sich ja vorstellen, das hat ja einen Grund, dass dass eine Hälfte der Aktivierungen in schwarz eingezeichnet ist und die andere in rot. Das weist auf einen gewaltigen Unterschied hin. Es weist auf den Unterschied von bewusst und unbewusst hin. Und das heißt, für unser Verständnis ganz wichtig, jedes Profil besteht aus einer Komponente, die dem betreffenden Menschen bewusst ist. Es besteht aber auch aus einer Komponente, die ihm zuerst mal nicht bewusst ist. Und das heißt, wir sehen uns selbst nicht vollständig. Unsere natürliche Perspektive im Rahmen des Profils ist das zu sehen und darauf gleichsam zu fokussieren, was bewusst ist, und damit identifizieren wir. Und das, was unbewusst ist, das erkennen wir nicht direkt und es ist sehr, sehr schwer, es zu beobachten. Es wird natürlich viel leichter, es zu beobachten, wenn Sie die entsprechende Qualität kennen. Das ist einer der Gründe, warum ich vorhin gesagt habe, die Kenntnis dieses Profils wird Ihnen auch praktisch sehr viel nützen. Weil eine der Schwierigkeiten in diesem Bewusst-Unbewusst-Thema ist natürlich, die unbewusste Qualität, die Ihnen nicht greifbar ist, die wirkt sich mindestens genauso stark aus wie die bewusste Qualität. Aber Sie sind nicht damit identifiziert. Das heißt, es erscheint Ihnen dann oft so, wie, das bin ich gar nicht. Wieso passiert das in meinem Leben? Darum habe ich quasi gar nicht gebeten, aber es passiert immer wieder. Und es passiert immer wieder, weil es quasi ein verborgener Teil von Ihnen ist. Und es meint nicht ein Schatten oder etwas Negatives. Es ist einfach für das Bewusstsein nicht direkt beobachtbar, sondern bestenfalls indirekt. Das heißt, was dieses Profilreading leisten wird, ist, dass es Ihnen ein vollständigeres Bild über sich selbst vermittelt. Nicht in der Gesamtheit, wir haben ja viele rote Aktivierungen in der Körpergrafik, aber jetzt auf dieser ganz wichtigen Ebene des Profils. Und dementsprechend werden wir dann, wenn wir beginnen, die Linien zu besprechen, müssen wir schlussendlich auch unterscheiden, ob es sich dabei um eine bewusste oder unbewusste Qualität handelt. Und dann kommt vielleicht das Faszinierendste überhaupt. Die schwarze Seite beschreibt also nicht nur das, was Ihnen bewusst ist. Sie beschreibt auch ganz stark den Charakter Ihres Verstandes und sie beschreibt, man könnte durchaus sagen, Ihren archetypischen Lebenszweck. Also die Rolle, die Sie dazu da sind, bewusst in der Welt zu spielen. Und bewusst heißt nicht, dass es Ihnen bewusst sein muss als Rolle, aber eben als Qualität, die Sie gut beobachten kann, mit der Sie sich sozusagen familiär fühlen. Die unbewusste Seite beschreibt Qualitäten des Körpers und des Gehirns. Also die schwarze Seite wird auch uns Hinweise geben auf die Natur des Verstandes und auf die übergeordnete Rolle, die Sie auf der Bühne des Lebens spielen, eben wirklich eine sehr archetypische Qualität. Aber der Körper hat sozusagen auch eine archetypische Qualität. Und wenn wir die Linie tief genug verstehen, was auf der körperlichen Seite schwieriger ist als auf der bewussten Seite, dann gewinnen wir wiederum sehr wertvolle Einsichten in die Natur des Körpers und des Gehirns. Und das wiederum ist ein sehr wertvoller Beitrag zur Gesunderhaltung des Menschen. Und dann kommt die ganz große Herausforderung, die darin besteht, dass wenn wir über das Profil als Ganzes sprechen, dann haben wir genau dieses berühmte 1 plus 1 ist 2. Also das eine ist die bewusste Linie, das andere ist die unbewusste Linie. Die kann ich jede für sich betrachten und sie gibt mir eine wertvolle Information, das ist überhaupt keine Frage. Aber das Profil selbst ist ein drittes, das größer ist als die Summe dieser Teile, also ein Quantum, ja, ein Quantumphänomen. Und das zu erfassen, das ist möglich, aber es ist erstens nicht einfach und zweitens muss man es von verschiedenen Perspektiven heraus bewerkstelligen, damit ein runder, ein gesamter Eindruck entstehen kann. Also das ist das Herzstück dieses Profilreadings. Danach müssen wir das aber wieder in Verbindung setzen mit jenen Elementen, die Ihnen hoffentlich schon bekannt sind. Und das heißt in erster Linie mit dem Typus und seiner Signatur, seiner Erfüllung und seiner Falle, der Strategie und der Autorität. Es gibt hier ja mannigfache Varianten und in jeder dieser Varianten drückt sich das Profil unterschiedlich aus. Und danach werden wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir werden auch das Geschlecht mit einbeziehen. Und das muss man erklären, warum. Die Körpergrafik selbst zeigt uns ja quasi keinen Geschlechtsunterschied. Also, wenn Sie jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren sind, dann haben Sie ganz genau dieselbe Körpergrafik, ganz egal, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Warum sollte man jetzt also bei der Betrachtung des Profils das Geschlecht mit einbeziehen? Weil wir natürlich alle eine absolut nicht zu vermeidende Konditionierungsgeschichte haben und weil diese Konditionierungsgeschichte unglaublich stark geprägt ist durch das, was als Geschlechtsunterschied in der Welt wahrgenommen, für richtig gehalten und zum Teil durch Konditionierung aufrechterhalten wird. Das heißt, wenn wir das Geschlecht mit einbeziehen, dann beziehen wir ein Element mit ein, das eben nicht in der Körpergrafik vorkommt, aber im realen Leben eine ganz unglaublich starke Rolle spielt. Und damit setzen wir quasi einen Schritt, der die Erfassbarkeit in Ihrem praktischen Leben verbessern soll. Und schlussendlich werden wir uns dann auch noch mit der Altersgruppe beschäftigen. Weil einer der Aspekte, die oft ein bisschen zu kurz kommen im Human Design, ist das Verständnis, dass ein Element, auch wenn es gegeben ist und wenn es sich auch als Thema nicht verändert, dass dieses Element trotzdem zu einem Prozess in der Zeit führt. Ich muss mich also auch fragen, wenn wir jetzt dann zum Beispiel eine dieser Linien betrachten, ich muss mich eben auch fragen, wenn ich mir die Polarität anschaue, in der diese Linien operieren, wohin kann das im Laufe der Zeit führen? Wie beginnt es zum Beispiel natürlich in der Jugend, in den jungen Jahren, als Kind, als Jugendlicher, als Mensch bis 30, so grob der erste saturnische Zyklus, der das Erwachsenwerden beschreibt? Wohin entwickelt sich das dann im Erwachsensein? Was sind die Hauptoptionen? Und schließlich, wozu kann das führen im besten Fall, nämlich wenn wir sozusagen unseren Daseinszweck auf eine Art und Weise erfüllen lernen, der auch tatsächlich für uns als das einmalige Wesen, das wir sind, erfüllend ist. Und damit, so hoffe ich, wird insgesamt ein sehr umfangreiches, ein tiefgehendes und trotzdem praktisch anwendbares Bild einer Ebene entstehen, die ganz, ganz wichtig ist und die jedenfalls bisher eben zum Beispiel im Online-Reading nicht besprochen wurde. Jetzt muss man aber trotzdem nochmal zurück zur Grundfrage, was ist denn jetzt eigentlich das Profil? Ich habe zuerst die Betonung gelegt auf den Unterschied zwischen bewusst und unbewusst, aber was ist jetzt dieses Profil als Ganzes? Und da hat es eigentlich immer diesen Vergleich gegeben des Kostüms. Also das Kostüm, das wir tragen. Und ja, das ist eine gute Beschreibung. Trotzdem, ich persönlich bevorzuge die Haut, in der wir drinnen stecken. Und diese Haut ist auch ein Kostüm, das ist kein Widerspruch, weil das Wesen, das Sie eigentlich sind, ist nicht sichtbar. Das Wesen, das Sie eigentlich sind, ist unsichtbar und für unsere Zwecke können wir durchaus sagen, ewig. Aber Sie sind nun mal hier und solange Sie hier sind, haben Sie eine Rolle auf der Bühne des Lebens zu spielen. Eine Rolle, die uns eben leider überwiegend nicht bewusst ist. Aber es ändert sich nichts dadurch. Wir sind hier, um eine Rolle auf der Bühne des Lebens zu spielen. Und das erste Kostüm, könnte man sagen, das wir tragen, das ist die Haut und das ist dieses Profil. Sie können sich vorstellen, wenn Sie mit mir einen Moment bei diesem Vergleich bleiben, dann können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, stellen Sie sich einen Schauspieler vor, der ein Kostüm trägt, das er nicht kennt und auf der Bühne des Lebens steht und eine Rolle spielt, von der er nichts weiß. Man kann sich vorstellen, wie diese Aufführung aussehen wird. Der arme Schauspieler wird eine schwere Zeit auf der Bühne haben und sich vielleicht mit viel Glück im Laufe der Zeit ein bisschen in seine Rolle einfinden, aber er wird im Grunde nicht verstehen, worum sich dabei handelt. Er wird sich immer wieder schwer tun, er wird jede Menge unnötiger Irrtümer begehen und so weiter. Jetzt mit Typusstrategie und Autorität bekommen Sie das wirklich einmalige Werkzeug, sich auf der Bühne des Lebens so zu bewegen, dass es für Sie richtig ist, auch wenn Sie nicht wissen, welche Rolle Sie da zu spielen haben. Also sozusagen, Sie agieren nach wie vor im Blindflug. Aber das macht nichts, weil Sie eben mit Strategie und Autorität ein Werkzeug haben, das Ihnen das Navigieren auf dieser Bühne gestattet und zu einem besseren Leben führt und zu einer Entfaltung Ihrer Einmaligkeit. Das ist hervorragend. Aber Sie verstehen noch immer nichts über Ihre Rolle. Und wenn wir jetzt dieses Profil, so hoffe ich, umfangreich und tiefgehend erfassen, dann verstehen Sie etwas über Ihre Rolle und das wird es Ihnen beträchtlich leichter machen. Einerseits zu dem, was in Ihrem Leben geschieht, Ja zu sagen, weil vieles von dem, was in Ihrem Leben geschieht, haben Sie sich ja nicht ausgesucht, ist Ihnen doch schon aufgefallen. Ja? Sie werden jetzt nicht jedes Mal die Möglichkeit haben, eine wunderbar korrekte Entscheidung zu treffen, wo Sie gefragt werden oder eingeladen werden oder sonst irgendetwas. Das Leben stellt Sie vor Situationen, das Leben stellt Sie vor Aufgaben. Das ist aber nicht zufällig, sondern das hat schon, in den meisten Fällen jedenfalls, mit Ihrer Rolle zu tun. Und indem Sie diese Rolle kennen, können Sie ein sehr wichtiges Stück Ihres Daseins annehmen, verstehen und bejahen. Und um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, wenn der Schauspieler auf der Bühne jetzt endlich mal die Information kriegt, worin mal grundsätzlich seine Rolle besteht, dann wird er sich selbstverständlich ganz anders auf dieser Bühne bewegen können. Er wird mit dem, was er auf der Bühne wahrnimmt, ganz anders umgehen können, er wird es einordnen können. Mit anderen Worten, es wird wieder mal alles wesentlich leichter, und zwar selbst dort, wo es schwer ist. Gut, ich hoffe, dass Ihnen das jetzt so eine sinnvolle Einstimmung war. Und jetzt geht sozusagen los. Einführungen dürfen auch nicht zu lang sein. Und es geht los zuerst mal mit der bewussten Linie Ihres Profils und danach mit der unbewussten Linie Ihres Profils. Die dritte Linie, das ist in der Metapher des Hauses die Treppe, die von zu ebener Erde in den ersten Stock führt. Damit ist schon ausgedrückt, da ist etwas in Bewegung. Da tut sich sozusagen etwas, da ist etwas in Bewegung, das ist dynamisch und durch die Bewegung geht auch sofort die Idee einer gewissen Instabilität damit einher. Die dritte Linie, kann man sagen, ist die Linie eigentlich der evolutionären Intelligenz. Sie lernt durch Versuch und Irrtum und sie hat einen Schlüsselbegriff, der auf alle Fälle der Erklärung bedarf, und dieser Schlüsselbegriff ist Märtyrer, Märtyrerin. Also der Märtyrer ist ja quasi jemand, der sich opfert oder der geopfert wird. Und das muss man jetzt verstehen, weil das hat sozusagen so einen schweren Beigeschmack. Und es kann schwer sein, aber es muss nicht schwer sein. Die Grundidee des Märtyrers, die eigentliche Essenz des Märtyrers ist, derjenige zu sein, der sich dafür opfert, eine Erfahrung zu machen. Und warum opfern? Weil natürlich in dem Moment, wo man tatsächlich eine Erfahrung macht, kann alles passieren. Gleichzeitig ist das Machen der Erfahrung im Grunde bei genauer Betrachtung der einzige Weg, wirklich etwas herauszufinden. Denn man kann jahrelang etwas studiert und sich überlegt haben, man kann 100 Erfahrungsberichte gelesen haben und so weiter und so weiter. Also man kann lange Zeit Material gesammelt haben, Informationen gesammelt haben, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wenn man dann wirklich die Erfahrung macht, wird sie so gut wie immer von all dem zumindest ein wenig abweichen. Also das ist eine erfahrungsorientierte Qualität, aber in dem Moment, wo sie in eine Erfahrung eintreten, besteht natürlich das Risiko, welches genau kann man nicht unbedingt wissen, aber es kann quasi alles passieren. Nicht, wenn ich es wirklich mache, dann passiert auch wirklich etwas. Es kann gelingen, es kann einigermaßen gelingen, es kann ziemlich daneben gehen, es kann total daneben gehen. Also eines der ältesten Bilder im Human Design, um das zu beschreiben, war so quasi die Horde der Urmenschen, die durch den Wald trabt und dann einen Pilz findet, den keiner kennt. Und dann ist es der Dreier, der sozusagen sich opfert und diesen Pilz kostet. Jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass der nicht gut schmeckt, dass der einfach nicht gut schmeckt. Dann hat er quasi eine schlechte Erfahrung gemacht, die anderen schmunzeln ein bisschen drüber. Aber jetzt wissen alle, das ist ja der Punkt, jetzt wissen alle, der Pilz schmeckt nicht gut, den brauchen wir nicht essen. Dann gibt's eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass der Pilz hochgiftig ist. Dann fällt unser braver Dreier tot um und hat sich sozusagen geopfert für das Wissen des Stammes. Weil jetzt wissen die Leute, Vorsicht, diesen Pilz darf man auf keinen Fall essen. Aber zum Glück hat alles zwei Seiten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass dieser bisher unbekannte Pilz der wohlschmeckendste und nahrhafteste ist, den man sich überhaupt vorstellen kann. Das heißt, was in diesem Muster des Erfahrungmachens und dadurch ein Risiko eingehen auch drinnen steckt, das ist der mögliche Triumph einer Entdeckung, die man anders nicht hätte machen können. Also, damit ist schon mal eine der Grundqualitäten der drei klar. Die drei ist dazu da, Erfahrungen zu machen, aus diesen Erfahrungen zu lernen und schlussendlich dadurch, dass sie diese Erfahrungen gemacht hat, quasi auch anderen dienlich zu sein, sei es, dass sie beobachtet wird, sei es, dass sie das weitergibt, was sie durch Erfahrung herausgefunden hat. Der Preis ist, es kann total schief gehen. Der mögliche Preis im positiven Sinn, was kann ich gewinnen, so wie der Ehrenpreis. Der mögliche Preis im positiven Sinn ist, man kann eine unglaubliche Entdeckung machen. Die hätte man sich nicht getraut, in das Unbekannte zu gehen, niemals möglich gewesen wäre. Also das ist so die Grundqualität. Und im praktischen Leben, wenn man sich vorstellt, was bedeutet aus Erfahrungen lernen, das bedeutet, und das ist ein weiterer Schlüsselbegriff der drei, das bedeutet Anpassung. Nicht lernen durch Versuch und Irrtum heißt, ich probiere es auf eine bestimmte Art und wenn es nicht geht, probiere ich es ein bisschen anders. Und wenn es nicht geht, probiere ich es wieder ein bisschen anders. Bis ich gleichsam entweder rausgefunden habe, es funktioniert nicht, oder ich habe rausgefunden, wie es funktioniert. Das heißt, das ist ein Lern- und Lebensprozess, der braucht eine hohe Frustrationstoleranz. Weil die dritte Linie ist, aufgrund des Gesagten, offensichtlich designt, sozusagen dem Fehlschlag zu begegnen, dem Scheitern zu begegnen. Und das sind natürlich sehr wertende Begriffe, wie sie leider in unserer Welt verwendet werden. Tatsächlich müsste die drei, und das ist für sie als drei, also definitiv eine gesunde Formulierung, die drei müsste sagen, ich habe ein Experiment gemacht. Das Experiment hat funktioniert oder das Experiment hat nicht funktioniert. Also mit anderen Worten, wenn ich eine drei bin, dann brauche ich eine gewisse Unpersönlichkeit gegenüber dem, was ich selber tue. Mit anderen Worten, wenn es schief geht, wenn es nicht klappt, bildlich gesprochen, wenn der Pilz äußerst schlecht geschmeckt hat, dann darf ich das nicht persönlich nehmen oder als eine Art Versagen qualifizieren, sondern wirklich so wie ein Wissenschaftler, der ein Experiment macht, das nicht funktioniert, der sagt ja jetzt auch nicht, ich Depp, ich Versager, sondern der sagt, na gut, jetzt habe ich aber eine Erkenntnis gewonnen. Auf die Art und Weise funktioniert's nicht. Also diese unpersönlich, nüchtern unpersönliche Haltung dem eigenen Experimenten gegenüber wäre für eine dritte Linie außerordentlich hilfreich und empfehlenswert. Jetzt ist es allerdings so, dass die dritte Linie, weil sie ja eine enorme Anpassungsfähigkeit besitzt, auch noch andere ganz spezielle Herausforderungen bestehen muss. Das eine ist, dass Anpassung ist ja etwas total Pragmatisches. Darum habe ich sie am Beginn die Intelligenz der Evolution selbst genannt, weil Evolution ist eigentlich ein immer voranschreitender Anpassungsprozess an sich verändernde Bedingungen oder Umgebungen. Das ist das Wesen der Evolution. Und Anpassung ist also offensichtlich eine sehr erfolgreiche Intelligenz. Wir sind das Produkt von Milliarden Jahre langen Anpassungsprozessen der Evolution. Aber gleichzeitig, wenn man sehr anpassungsfähig ist, begegnet man einer enormen Schwierigkeit. Zuerst mal scheint es ja wunderbar zu passen. Weil wenn ich anpassungsfähig bin, das heißt ja dann auch anpassungsfähig an meine Familie, anpassungsfähig an andere Menschen, anpassungsfähig an eine Situation. Naja, darüber beschwert sich normalerweise niemand. Das funktioniert ja. Aber weiß ich dann noch, wer ich selbst überhaupt bin? Und wenn wir jetzt wieder dieses Bild hernehmen, die Treppe, die von der ebenen Erde vom Ground Floor in den ersten Stock führt. Die führt zum anderen, die führt zum Du. Im Bild des Hexagramms sind die Linien 4, 5, 6, also der obere Teil des Hauses, das ist sozusagen das transpersonale Du, da begegnet man dem anderen. Also die 3 ist sozusagen designed, dem anderen Menschen wirklich zu begegnen, ist aber dafür relativ schlecht vorbereitet, hat als eine personale Linie noch immer nicht wirklich eine Idee davon, dass es andere Menschen gibt und dass die wichtig sind. Und wird jetzt im Zusammensein mit anderen Menschen sehr stark konditioniert, viel stärker als andere Menschen, weil die ohnehin immer gegebene Konditionierung zusammentrifft mit der Anpassungsfähigkeit der 3. Das heißt, eine der großen Herausforderungen der 3 ist jede Art von Zugehörigkeit oder Beziehung, weil es in der 3 eine ganz natürliche Qualität der Anpassung gibt. Und es fällt der 3 selber gar nicht auf. Ja, es fällt ihr einfach nicht auf. Das ist insbesondere natürlich in Beziehungen, wenn der Partner einen Kaffee trinkt und die 3 würde eigentlich einen Tee trinken, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie nach kurzer Zeit auch Kaffee mittrinkt. Und sie selbst wird das sozusagen so erleben wie, ja, so wichtig ist das nicht. Ja, quasi, ist halt einfacher, kochen wir halt 2 Kaffee. Ja, das ist so, das passiert einfach so, das schleicht sich so ein. Und eines schönen Tages, das ist ganz typisch für dritte Linien, eines schönen Tages wachen sie sozusagen auf in ihrer Situation, in ihrer Beziehung und merken, sie sind im völlig falschen Film. Also irgendwas ist komplett daneben gegangen, das ist nicht mehr mein Leben, das hat gar nichts mehr mit mir zu tun. Und aufgrund natürlich des Nichtwissens, der Ignoranz, des Nichtverstehens des Prozesses, ist dann die typische Reaktion der 3, dieses, was wir nennen, das Bindung eingehen, Bindung brechen, also sozusagen jetzt ein Befreiungsschlag, jetzt kommt ein großer Befreiungsschlag, der ist natürlich auch ein Befreiungsschlag, hätte aber vielleicht vermieden werden können, wenn die 3 gelernt hätte, rechtzeitig Stopp zu sagen. Und auf das wollte ich jetzt natürlich hinaus. Sie als dritte Linie, wenn Sie in einer Beziehung Sie selbst bleiben wollen, dann braucht dieses Thema eine hohe Aufmerksamkeit, vor allem aber Entscheidungen, die auf Strategie und Autorität basieren, auch und vor allem in der Beziehung. Und auch die kleinen Dinge sind von größter Bedeutung. Ja, es geht nicht nur um die großen Dinge, heiraten wir oder kriegen wir ein Kind oder ziehen wir um. Es geht wirklich auch um die Frage, trinke ich Kaffee oder Tee? in welches Kino gehen wir heute oder gehen wir überhaupt dorthin. Die 3 hat immer diese Tendenz, naturgemäß sich anzupassen, und das ist sehr pragmatisch auch. Die 3 ist ja sozusagen die Weisheit der Pragmatik. Wenn es funktioniert, ist es gut. Ich habe durch Erfahrung herausgefunden, es funktioniert, dann ist es gut. Ich habe herausgefunden, es funktioniert nicht, dann ist es nicht gut. Also die 3, ihrem Wesen nach, das ist keine philosophische Linie. Die ist interessiert an den Dingen, die praktisch funktionieren. Und das Problem ist, dass Anpassung oberflächlich betrachtet wunderbar funktioniert. Wenn ich mich anpasse, gehöre ich sozusagen, kann ich leicht dazugehören. Wenn ich mich anpasse, regt sich niemand auf. Wenn ich mich anpasse, kann ich auf eine ganz bestimmte Art sehr erfolgreich sein. Aber es besteht eben auch die Gefahr, dass ich mir dabei selbst verloren gehe. Durch diese Anpassungsfähigkeit, fast möchte man sagen, in Familien und Systemen, durch dieses Ausgleichsstreben, besteht aber tatsächlich eine höhere Gefahr, dass zum Beispiel dritte Linienkinder in einer familiären Situation zum Opfer werden. Das kann ganz banal sein, die Eltern haben eine schlechte Beziehung und sind emotional definiert, unsere dritte Linie ist emotional nicht definiert, dann drückt das Kind die schlechten unterdrückten Gefühle, die negativen unterdrückten Gefühle der Eltern aus und wird womöglich noch dafür bestraft, weil die Annahme ist, das Kind hat ein emotionales Problem. Und wenn man Pech hat, dann wird man noch mit irgendwelchen furchtbaren Medikamenten vollgestopft oder landet im Extremfall in irgendeiner Erziehungsinstitution, weil alle davon überzeugt sind, der Dreier ist sozusagen schuld. Apropos Schuld. Schuld ist ein ganz wichtiges Thema in der 3. Das beginnt mit dem schon erwähnten Thema von Scheitern, von Fehlschlag. Weil die 3 mehr Experimente macht, muss sie natürlich auch mehr Fehlschläge einstecken. Ist ja klar, nicht? Wenn ich die ganze Zeit bildlich gesprochen zu Hause sitze und die Hände gefaltet auf dem Tisch liegen habe, naja, da kann nicht viel schief gehen. Ich versäume zwar mein Leben, aber das sieht niemand. Wohingegen die 3, die etwas ausprobiert und oft genug und gerne auch Dinge ausprobiert, die ein bisschen unbotmäßig sind, die man eigentlich nicht ausprobieren sollte, die ein bisschen befremdlich sind. Und wenn sowas dann schief geht, dann gibt's im Außen typischerweise 2 Reaktionen. Die eine ist, das war dein Fehler, du bist schuld, du bist ein Versager. Und die andere Reaktion kann natürlich auch sein, du bist schuld, dass es schief gegangen ist. Und das ist jetzt ein ganz, ganz heikler Punkt. Niemand gibt dir gerne zu, dass er einen Fehler gemacht hat. Also ich habe jedenfalls noch niemanden getroffen in meinem Leben, der gesagt hätte, hurra, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss dir unbedingt erzählen, ich habe einen Fehler gemacht. Das zugeben können, dass man einen Fehler gemacht hat, ist aber für den Entwicklungsprozess einer dritten Linie absolut notwendig. Weil welchen Sinn hat es denn, einen Fehler zu machen? Es hat nur einen Sinn, nämlich zu lernen. Zu lernen, wie es nicht funktioniert. Damit also das Machen eines Fehlers, der dann in irgendeiner Form zu einem Fehlschlag oder zu einem Misslingen führt, damit der einen Wert bekommt, damit der einen Sinn hat, damit er sozusagen eine Investition in die Zukunft war, brauche ich die innere Größe, zumindest mir selbst zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das wird aber enorm erschwert, wenn andere Menschen quasi aufgrund dessen sagen, du bist ein Versager, du taugst nichts, du bringst nichts zusammen, oder eben, du bist schuld, es hätte klappen können, aber weil du deswegen ist es schief gegangen. Daher ist es sehr oft, also es gibt jetzt jede Menge Fallen natürlich in dieser dritten Linie, die eine Falle wäre, sozusagen mit aller Macht einen Fehler vermeiden zu wollen. Das kann paradoxerweise dazu führen, dass dritte Linienmenschen einfach super angepasst sind, ja, von außen überhaupt nicht von der Masse unterscheidbar, also super angepasst und quasi ängstlich jedes Experiment und jedes Risiko vermeiden, damit sie nur ja nichts falsch machen. Ja, dann bleiben sie stehen. Die 3 kann nur durch die Erfahrung lernen. Und wenn die 3 sozusagen aufhört, aus welchem Grund auch immer Erfahrungen zu machen, dann kommt sie in einen Stillstand, der größte Fehler ist, den sie machen kann. Also das ist eine der Fallen, die da sind. Und eine weitere Falle ist, dass man auf gar keinen Fall zugeben möchte, dass man einen Fehler gemacht hat. Und dann macht die 3 sozusagen irgendjemand anderen verantwortlich. Dann sagt sie nicht, oh Gott, ich bin ein Versager. Das ist ja schon ein Fortschritt. Nicht? Der schlimmste Fall ist, die 3 ist davon überzeugt, ein Versager zu sein. Das ist furchtbar. Ja, das ist furchtbar. Aber der nächste Schritt, der in eine etwas gesündere Richtung geht, aber noch immer nicht optimal ist, ist zu sagen, ich habe alles richtig gemacht. Es waren die Umstände schuld oder du warst schuld. Also sozusagen das Zurückweisen, dieses Schuldsein zurückweisen, das ist in gewisser Weise gesünder, als sich selbst schuldig zu fühlen. Aber es verhindert noch immer das Lernen. Also daher geht es da sozusagen um eine hauchdünne Abgrenzung. Ja, das war ein Fehler, aber das heißt nicht, ich bin ein Versager oder ein Depp oder schuldig, sondern das heißt, jetzt habe ich die Möglichkeit, was zu lernen, und wenn ich das tue, dann und nur dann hat das Ganze auch einen Sinn und Wert gehabt. Damit ist natürlich klar, wenn man sich das so vorstellt, ein Erfahrungsweg, der immer auch durch schwierige Ergebnisse, sagen wir mal, gehen muss, dass das auch ein Weg ist, der am Anfang, also in den jungen Jahren, sozusagen eine größere Investition erfordert. Also da wird man Fehler machen, dort wird man Lehrgeld bezahlen. Aber wenn aus diesen Fehlern gelernt wird, dann kann das natürlich später richtig Zinsen tragen. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Die dritte Linie ist auch sehr eng verknüpft mit dem materiellen Weg, mit dem Weg durch die materielle Welt, auch natürlich alles, was mit Geld zu tun hat. Und ja, auch hier gibt es den Märtyrer, nicht? Die weitaus verbreitetste Form der Qual ist sozusagen die Armut. Aber auf der anderen Seite, jemand, der praktische Weisheit erlangt, weil er vieles erlebt und erfahren hat, der kann natürlich auf der materiellen Ebene auch enorm erfolgreich sein. Die Leute glauben ja, man muss besonders schlau sein, um auf der materiellen Ebene erfolgreich zu sein. Also, man kann natürlich auch durch Schlausein erfolgreich sein, aber die meisten materiell wirklich erfolgreichen Menschen sind Pragmatiker, die einfach gelernt haben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also, sagen wir mal, der klassische Self-Made-Millionär ist eine dritte Linie. Typischerweise sind die vorher 3-mal bankrott gegangen, in ihrem Werdegang, das waren die Fehler, die sie machen mussten, und was zu lernen. Und dann irgendmal hat es eben dann so richtig geklappt. Also das wäre sozusagen mal der große Entwurf der dritten Linie. Also was brauche ich als dritte Linie, was sind die wichtigsten Entscheidungen, die ich zu treffen habe? Erstens, in welche Experimente oder Erfahrungen steige ich ein? Und dazu gehören ganz besonders natürlich auch Beziehungen, weil Beziehungen aus den genannten Gründen für dritte Linien eine ganz besondere Herausforderung sind. Zweitens ist eben die dritte Linie auf alle Fälle auch am Materiellen sehr interessiert, und zwar unabhängig davon, was sie denkt. Ja, sie können ja jetzt zum Beispiel einen offenen Verstand haben oder auch einen definierten, ist im Grunde egal für den Zweck, und von irgendwelchen Konzepten total überzeugt sein. Aber die Rolle, die aus der dritten Linie hervorgeht, ist auch eine materialistische Rolle. Die Experimente, die gemacht werden, werden überwiegend in der Welt gemacht und führen zu Erkenntnissen, die für die Bewältigung des Lebens in der Welt bedeutsam sind. Im Laufe der Zeit muss man sich natürlich vorstellen, was passiert jetzt im Laufe der Zeit? Naja, wenn ich sozusagen ein Leben habe, das immer wieder schwierige Phasen hat, ja, eben, Erfahrungen, neue Erfahrungen, und nicht alle dieser Erfahrungen sucht man sich bewusst aus. Auch das Leben selbst sorgt dafür. Also man kann ruhig sagen, wenn Sie eine dritte Linie haben, dann treffen Sie einfach mehr Unerwartetes und mehr Chaos im Leben als andere Menschen. Nicht, weil Sie was Bestimmtes tun, sondern weil Sie jemand Bestimmter sind. Das weiß man natürlich nicht. Es kann auch je nach Perspektive aussehen wie Pech. Aber es ist nicht Pech, es ist eine Lernmöglichkeit. Und wenn ich immer wieder erfolgreich lerne, dann werde ich natürlich sehr erfahren, überhaupt ganz generell, aber besonders erfahren werde ich im Umgang mit schwierigen Situationen. Das ist natürlich eine sehr hilfreiche Qualität, wenn sich das mal entwickelt hat. Weil das heißt, eine dritte Linie ist im Grunde designed, ein Mensch zu werden, der mit vergleichsweise schwierigen Situationen souverän umgehen kann, weil er die praktische Lösung schon kennt, weil er weiß, was man jetzt machen muss oder kann oder eben auch unbedingt vermeiden muss. Also das können dritte Linie Menschen, können sehr gute Begleiter durch schwierige Zeiten sein und sie können natürlich sehr gute Begleiter für andere durch jenes Dunkel sein, das sie selbst schon erlebt haben. Weil das muss man eben auch sagen, alles in im Leben einer dritten Linie, was Wert hat, kommt aus ihrer Erfahrung zustande. Die Erfahrung und die Erfahrung und nochmals die Erfahrung. Also das ist schon ein sehr interessanter und spezieller Weg. Und wenn wir jetzt eine gesunde Drei haben, dann führt dieser Weg dorthin, dass man quasi immer souveräner wird und sich in gewisser Weise, kann man sagen, immer weniger fürchtet. An einem bestimmten Punkt kann eine Drei sagen, naja, also ich habe eigentlich schon alles überlebt, was überhaupt passieren kann. Wovor soll ich mich jetzt noch fürchten? Und das ist einer der Triumphe. Nicht jede Linie hat ihren Triumph. Und der Triumph der Drei ist einerseits die glückliche Entdeckung, die Entdeckung, dass etwas funktioniert, von dem alle anderen gesagt haben, nein, das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren. Und das Zweite, das ist eben dieses eigentlich kann mir gar nichts mehr passieren, weil alles, was mir passieren kann, ist mir schon passiert. Das ist in gewisser Weise eine Befreiung. Ansonsten, eine gesunde Drei erkennt man daran, dass sie immer offen ist, grundsätzlich offen ist, für neue Erfahrungen und Experimente. Das heißt aber nicht, dass man sich sozusagen blind oder blind in alles hineinstürzt, was möglich ist, sondern idealerweise eben durch Strategie und Autorität entscheidet einzusteigen oder nicht, jedenfalls überall dort, wo eine Entscheidung möglich ist. Ne? Wenn nämlich das Leben selbst, das Schicksal quasi, vor eine schwierige Situation stellt, dann muss ich sie natürlich akzeptieren, aber ebenfalls verstehen, dass das eine Gelegenheit ist, zu lernen und zu wachsen. Naja, und dann gibt es also in der Drei eine gewisse anarchistische Qualität. Also die Drei hat, sagen wir mal, ihre Probleme mit Autoritäten aller Art, also hat eher eine Tendenz, Autoritäten abzulehnen und herauszufordern. Und da steckt im Grunde, ist das eine Verteidigungshaltung gegen diese sehr starke eigene Anpassungsfähigkeit. Nicht, wenn ich mich sozusagen abgrenze, wenn ich jemand oder etwas ablehne, dann besteht jetzt nicht mehr die Gefahr, dass ich mich anpasse. Und das ist eine ganz feine Unterscheidung, die sehr wichtig ist für eine Drei, weil gerade weil sie anpassungsfähig ist, ist es für eine Drei sehr gut, sich mit höheren Kräften zu verbinden. Und mit höheren Kräften meine ich nicht unbedingt nur hierarchisch höhere Kräfte. Das kann ja auch eine Kompetenz sein zum Beispiel oder eine menschliche Entwicklung, die schon weiter ist als meine eigene. Also wenn es einer Drei gelingt, sich mit höheren Kräften zu verbinden, dann wird sie typischerweise sehr profitieren. Aber sehr oft als eine Gegenbewegung zu dieser natürlichen Anpassungsfähigkeit gibt es auch ausgesprochen anarchistische Dreier, die quasi auf gar keinen Fall irgendwo dazugehören wollen und dann natürlich oft auch Außenseiter sein können. Und das Zustandekommen von Erfahrungen, das muss man auch sagen, das kommt eben auch sehr oft so zustande, dass irgendetwas oder jemand gleichsam in die Drei hineinknallt. Ja, das sind die Geschichten, wo zwei einen kleinen Autounfall haben an der Kreuzung, nichts Schlimmes, und sich dadurch kennenlernen und 3 Monate später ein Paar sind. Dann ist einer von den beiden mit Sicherheit eine dritte Linie gewesen. Eines ist auch noch wichtig, eine legitime Qualität der Drei ist der Pessimismus. Und die Drei selbst würde natürlich sagen, Realismus. Für die Drei ist es Realismus. Warum? Weil die Erfahrung natürlich zeigt, dass das meiste nicht funktioniert. Das meiste funktioniert nicht. Also, Es gibt dafür ganz viele Beispiele, aber wenn Sie sich jetzt zum Beispiel 10 Homepages anschauen oder auch 100, also auf jeder dieser Homepages wird Ihnen suggeriert, es gibt einen Helpdesk, es gibt einen Support, Sie können jederzeit dort irgendwie in Kontakt treten. Das schaut wahnsinnig gut aus, aber wehe, Sie wollen das wirklich machen. Dann stellen Sie fest, es gibt den Support gar nicht oder es gibt ihn, keine Ahnung, Montag von 4 Uhr bis 8 Uhr früh. Oder Sie können ein Ticket einreichen und bekommen die Antwort, wir nehmen Ihr Anliegen sehr ernst und melden uns in den nächsten 4 Wochen. Also mit anderen Worten, die Erfahrung, wenn ich eben eintrete in die Erfahrung, dann finde ich heraus, was wirklich los ist. Und meistens rechtfertigt das einen gewissen Pessimismus. Also der Pessimismus, der auf der Erfahrung beruht, der aber jetzt auch wieder ein gesunder Pessimismus sein kann. Also sehr vieles funktioniert nicht. Sehr vieles ist, wenn man wirklich in die Erfahrung geht, bei weitem nicht so schön, wie es vorher ausgesehen hat. Aber es gibt auch in der 3 die Möglichkeit, dass sie sozusagen abrutscht in einen ganz dunklen Nihilismus. Sozusagen nichts hat einen Wert. Keine Erfahrung kann funktionieren. Keine Autorität hat irgendeine Berechtigung, da zu sein. Alles ist schlecht. Nichts funktioniert. Also das ist die dunkle Seite, wenn man so will, in die eine 3 hineinrutschen kann und die dann natürlich auch dazu führen würde, dass dieser Erfahrungsprozess zum Erliegen kommt. Nicht? Wenn der Pessimismus alles übersteigend ist, dann gibt es kein Interesse mehr, irgendeine Erfahrung zu machen, weil die wäre ja sowieso sinnlos. Ja, damit sehen wir, ich glaube, das am Anfang Gesagte, nicht? Dieser Weg in den ersten Stock, das ist Dynamik, das ist aber auch Instabilität, das ist hier sehr deutlich geworden. Wenn Sie ein 3er sind, und das sind Sie ja, bejahen Sie diese Freude an der Erfahrung, haben Sie keine Angst davor, dass was schief geht, aber steigen Sie korrekt in Erfahrungen ein und wenn es ein Fehler war, gestehen Sie sich das zumindest selbst ein, nur dann kommt sozusagen Ihr Lehrgeld auf ein Konto, das Zinsen trägt. Mit Ihrer bewussten dritten Linie sind Ihnen sicher viele der gerade geschilderten Themen durchaus geläufig. Haben Sie schon die Erfahrung gemacht und bewusst die Erfahrung gemacht, dass es so ist, wenn auch vielleicht nicht gewusst, warum es quasi so sein muss? Oder geht es natürlich in erster Linie darum, dieses Versuchs- und Irrtumsthema, dieses Lernen auch aus dem, was schief geht, zu bejahen und damit konstruktiv umzugehen, indem der Fokus auf dem Lernen liegt und nicht auf dem sogenannten Versagen. Aber das ist jetzt natürlich, Sie sind auch eine Persönlichkeit, Sie sind einfach neugierig. Eine bewusste dritte Linie, das sind neugierige Menschen, die wollen Erfahrungen machen und manchmal einfach nur, damit die Erfahrung gemacht wird. Das heißt, wenn wir vom Lernen der dritten Linie sprechen, das hört sich ja ein bisschen so an wie, ja eben, ich mache ein Experiment, ganz schlau mache ich ein Experiment, um was herauszufinden, aber im Erleben ist das keinesfalls immer so. Eine dritte Linie, eine gesunde dritte Linie hat einfach Freude daran, was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen. Das kann eine Tätigkeit sein, das können Erfahrungen aller Art sein, das kann eine andere Beziehung sein. Also die Abwechslung, das Neue, hat einen definitiven Reiz für eine dritte Linie. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber eben, damit die richtigen Erfahrungen zustande kommen, jene, die sie gleichsam brauchen, um zu lernen, oder jene, die überraschend funktionieren und zu einer Erfüllung führen, ist es eben ganz wichtig, eine korrekte Entscheidung zu treffen, Strategie und Autorität zu respektieren, bevor man in eine Erfahrung eintritt und nicht erst nachher. Wir haben ja aber auch gesagt, dass die bewusste Linie beschreibt auch etwas über die Natur des Verstandes, den ein Mensch besitzt, und über die potenzielle Qualität dieses Verstandes als äußere Autorität. Jetzt muss ich zuerst mal natürlich verstehen, das ist auch ein Verstand, der sehr offen ist für Konditionierung, die Anpassungsfähigkeit, über die wir gesprochen haben. Also der ist sozusagen sehr bereit, etwas aufzunehmen. Und im Grunde ist er bereit, etwas aufzunehmen, Naja, um die Erfahrung zu machen. Der Verstand als Verstand macht ja auch eine Erfahrung. Der macht eine mentale Erfahrung und wird dadurch, ähnlich wie das Wesen insgesamt, immer wieder in alle möglichen, oft auch eigenartigen Themen sozusagen hineinknallen. Das heißt, es ist ein Verstand, der sich sehr oft auch mit ungewöhnlichen Themen beschäftigt, weil die sind natürlich interessanter als das, was er schon kennt oder das, womit sich alle anderen beschäftigen. Das ist ein neugieriger und üblicherweise auch ein sehr aktiver Verstand, der in diesem Sinne keine Grenzen kennt oder jedenfalls nicht akzeptieren möchte und der jetzt rumprobiert. Der rumprobiert mit Themen, der rumprobiert in seiner Konzeptualisierung und dabei natürlich immer sozusagen ein bisschen hinüberschielt zur materiellen Ebene. Also der dritte Linienverstand ist jetzt per se nicht philosophisch. Der ist schon neugierig und der kann intellektuell sehr interessiert sein. Aber dahinter steht immer die Hoffnung auf eine praktische Anwendung dessen, was gelernt wird, was erkannt wird, womit man sich beschäftigt. Das ist jetzt natürlich auch ein Verstand, dessen größte Freude darin besteht, etwas zu entdecken. Und eine seiner Spezialitäten besteht darin, dass er niemals ein Nein akzeptiert. Also mit anderen Worten, das ist ein Verstand, der sehr gut darin werden kann, andere zu überzeugen. Und oft ist er speziell gut darin, andere zu überzeugen, in ein bestimmtes gemeinsames Experiment, in eine bestimmte gemeinsame Erfahrung einzutreten. Und dieses das Nein nicht akzeptieren, kann natürlich auch wiederum gerade auf der materiellen Ebene ein wesentliches Element von Erfolg sein. Also was mir da spontan einfällt, ist also zum Beispiel jede Form des Verkaufens. Also ich meine jetzt wirklich jede Form des Verkaufens, Verkaufen im weitesten Sinn. Also die Fähigkeit, sozusagen ein Nein zu umgehen oder die Fähigkeit, ein Nein zu unterminieren, ist dabei natürlich sehr, sehr gut. Und in der 3 liegt es ja eben drinnen, dass es immer wieder versucht. Dieses Versuch und Irrtum heißt ja auch, ich versuch's wieder. Ich gebe nicht gleich auf. Das ist also jetzt quasi auch ein Verstand, der hinfällt, aber wieder aufsteht und es auf eine andere Art und Weise versucht. Wenn er das eine Zeit lang macht, kann er in bestimmten Bereichen, dort wo er seine Erfahrungen gesammelt hat, natürlich ein sehr cleverer, ein in diesem Sinne sehr erfahrener Verstand werden. Der Verstand wird aber natürlich auch Fehler machen. Das heißt, er wird vielleicht Schlussfolgerungen treffen, die total daneben sind. Er wird Überzeugungen eine Zeit lang vertreten, die sich als nicht richtig für ihn herausstellen. Das kommt auch dazu. Aber wenn gelernt wird, dann habe ich eben einen Weg. Dann habe ich einen Weg, der nach oben führt und schlussendlich zu einem Verstand führen wird, der in praktischen Dingen sich gut auskennt und der alles, was er lernt oder alles, womit er sich beschäftigt, auf irgendeine Art versucht, für die materielle Ebene des Lebens nutzbar zu machen. Also man könnte sagen, ein anwendungsorientierter Verstand, ein problemlösungsorientierter Verstand. Also der kann auch Nietzsche lesen, aber der liest jetzt nicht Nietzsche, weil er Philosophie so toll findet, sondern er liest Nietzsche damit es zu irgendetwas gut ist, dass es auf irgendeine Art und Weise angewendet werden kann. Naja, und vielleicht haben Sie in dieser Formulierung schon herausgehört, wo jetzt natürlich der mögliche Haken liegt. Es ist und bleibt so, egal welchen Verstand Sie haben und egal wie intelligent der ist, egal wie viel er gelernt hat, ist er niemals dazu da, innere Autorität zu sein. Jetzt wenn Sie aber einen Verstand haben, der sich mit vielen Dingen beschäftigt hat, offen neugierig war, seine Fehler gemacht und daraus gelernt hat, der also jetzt auf der praktischen Ebene des Lebens erfahren ist, dann ist das natürlich auch der Haken, mit dem Sie Ihr Verstand gleichsam drankriegen kann. Weil der wird ja, wenn er Ihnen vorschlägt, was Sie tun sollen, mit anderen Worten, wenn er versucht, Ihre Entscheidungen zu treffen, dann wird er gleichsam zu Recht auf gemachte Erfahrungen verweisen. Er wird sagen, damals ist das passiert und dann wieder ganz was anderes, als wir uns anders entschieden oder bewegt haben oder vorgegangen sind. Das heißt, Das ist ein Verstand, der dann natürlich auch sehr vergangenheitsverhaftet werden kann. Durch meine Erfahrung habe ich herausgefunden, dass. In vielen Fällen ist das natürlich eine wertvolle Information. Aber erstens sollte die Information alleine nicht ihre Entscheidungen treffen. Und zweitens, wenn ich sozusagen, wenn mein Erkenntnissystem, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber wenn das Erkenntnissystem vollkommen auf die Vergangenheit ausgerichtet ist, dann bleibe ich natürlich auch in den Erfahrungen der Vergangenheit gefangen. Und das ist sozusagen die Falle dieses Verstandes. Und die einzige Art und Weise, wie er diese Falle umgehen kann, ist, dass er eben nicht Entscheidungen treffen darf. Weil die Entscheidungen, die dieser Verstand treffen würde, die wären sehr, sehr häufig überwiegend vorherbestimmt durch die bisher gemachten Erfahrungen. Witzigerweise genau dadurch würde es aber nicht mehr zu neuen Erfahrungen kommen, sondern bestenfalls zur Wiederholung von alten. Dann würde der Verstand immer weniger lernen, der Mensch würde immer weniger Erfahrungen machen, die wirklich neu sind, und es führt dann sozusagen in eine Art Stillstand hinein, der trotzdem an der Oberfläche vielleicht bis zu einem gewissen Grad praktisch funktionieren kann. Aber das, wofür der Verstand eigentlich da ist, dass er weiter lernt, dass er sich entwickelt, dass er Neues entdeckt, das würde zum Erliegen kommen. Und das kann ich eben nur umgehen, wenn ich korrekte Entscheidungen treffe. Weil das ist eines der Wunder korrekter Entscheidungen, dass sie nicht einseitig von der Vergangenheit vorherbestimmt sind. Also mit anderen Worten, aus der Strategie und Autorität heraus könnte also jetzt ein drittes Linienwesen wie Sie ihm jetzt eine Entscheidung treffen, die den bisherigen Erfahrungen widerspricht. Das führt dann natürlich dazu, dass der Verstand jault, dass er sagt, wie kannst du nur? Und unsere Erfahrung sagt doch, das funktioniert nicht und es hat da nicht funktioniert und es hat dort nicht funktioniert. Pessimistisch ist er auch noch, dieser Verstand. Also wird er sagen, das kann auf keinen Fall funktionieren. Und trotzdem könnte es sein, dass sich etwas geändert hat, dass wir es mit neuen Umständen zu tun haben, dass eine Fehlinterpretation vorliegt. Das heißt, für den dritten Linienverstand bedeutet die korrekte Entscheidung des gesamten Wesens, dass er aus dem Gefängnis der Vergangenheit herauskommen kann und dass er immer offen bleibt dafür, etwas Neues zu lernen. Und dann ist er sozusagen in seiner höchsten Qualität. Und das ist auch quasi die Vorbereitung dafür, dass er dereinst zu einer echten äußeren Autorität werden kann, weil dieser Verstand wird natürlich zu einer äußeren Autorität durch das, was er gleichsam als Erleben beobachtet hat. Also alles, was dieser Verstand als äußere Autorität von Wert nach außen tragen kann, basiert schon auf der Erfahrung des Wesens. Aber eben noch Möglichkeit auf einer, die nicht zum Erliegen kommt, sondern die während des gesamten Lebens lebendig bleibt und diese praktische Erfahrenheit vergrößert, verfeinert und abrundet. In der Metapher des Hauses entspricht die fünfte Linie dem Balkon. Und wie man sich schon vorstellen kann, wenn jemand auf dem Balkon steht, naja, er wird gesehen. Die Leute, die auf der Straße vorbeigehen, können diese Person auf dem Balkon sehen, aber nicht wirklich deutlich. Der ist sozusagen zu weit weg, der ist in gewisser Weise auch enthoben, also man sieht ihn nicht direkt ins Angesicht. Man schaut also hinauf und sieht eine ungefähre Gestalt, und es ist dieses Ungefähre, dieses nicht deutlich sehen können, das ein wesentliches Merkmal der fünften Linie ist. Aber zuerst mal wollen wir uns das ein bisschen systematisch anschauen. Das zentrale Stichwort der fünften Linie oder die zentralen Stichworte der fünften Linie sind der Begriff von Ketzer, Ketzerin bzw. Universalisierung. Jetzt, Ketzer, Ketzerin ist natürlich ein quasi historisch befrachteter Begriff. Bei Ketzerei denkt man an religiöse Sekten. Also damit hat das jetzt nicht in den meisten Fällen nichts zu tun. Also der Gründer einer religiösen Sekte ist höchstwahrscheinlich eine fünfte Linie. Aber wenn man in Betracht zieht, dass also etwa ein Drittel aller Menschen eine fünfte Linie im Profil hat, dann ist es natürlich nicht so, dass wir es mit Milliarden von Religionsgründern zu tun haben, sondern der Ketzer beschreibt eigentlich jemand, der unkonventionell ist. Unkonventionell, aber nicht nur als eine Eigenschaft, die zu diesem Menschen gehört, so wie ich verhalte mich halt unkonventionell, sondern es ist schon etwas Neues, etwas Unkonventionelles, etwas sehr Ungewöhnliches, das den Anspruch hat, besser zu sein. Also von daher kommt dann im Grunde die Universalisierung. Das heißt, im Ketzer liegt schon auf alle Fälle die Überzeugung, dass das Neue, das er oder sie zu bringen hat, etwas Besseres ist als das Existierende. Also in dem Sinn bedeutet die Ketzerei, so wie sie hier verstanden wird, immer auch eine potenzielle Herausforderung des Etablierten, und zwar eine relativ direkte. Wenn ich davon überzeugt bin, dass mein System von was auch immer besser ist als das Existierende, dann greife ich quasi das Existierende direkt an. Also auch wenn es sozusagen nichts mit persönlichen Dingen zu tun hat. In dem Moment, wo ich sage, mein Verfahren der Spritzgusserzeugung ist besser als das Etablierte, bin ich eine Bedrohung für das Etablierte. Also der Ketzer ist die direkte Bedrohung des Etablierten. Und der Grund, warum er das sein kann, warum kann der Ketzer ein Ketzer sein? Der ist eigentlich, wenn sie eine fünfte Linie haben, was ja der Fall ist, das Allerwichtigste zu verstehen. Die fünfte Linie hat ein enormes Projektionsthema. Und die Projektion, die hier gemeint ist, ist sozusagen eine von außen auf die fünf zukommende Projektion. Das heißt, die fünf tut quasi nichts dafür. In einer fünften Linie sehen andere Menschen typischerweise, was sie gerne hätten. Und das ist ebenfalls typischerweise, zumindest zu Beginn eines Prozesses, eine positive Projektion. Naja, positive Projektion heißt also, ich suche jemanden, der mir den Weg erklären kann. 20 Leute gehen auf der Straße vorbei, 2 davon sind fünfte Linien. Die beiden werden gefragt, weil da ist die Projektion, der oder die kennt den Weg. Sie gehen auf eine Party, sind auf der Suche, sagen wir mal, nach Freundschaft, Gesellschaft, vielleicht sogar Partnerschaft. Die Menschen, die sie sofort anziehen, sind die fünften Linien. In denen sehen sie die Möglichkeit dafür, die Möglichkeit oder sogar die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Also die fünfte Linie wird sozusagen gesehen als Wunscherfüller, als Retter, als Problemlöser. Und das macht sie attraktiv. In vielen kleinen Kontexten, so wie können Sie mir den Weg erklären, aber natürlich auch in den großen Dingen. Wenn sich 10 Leute um einen Job bewerben, die fünfte Linie wird immer bessere Karten haben als jede andere. Aber alles hat seinen Preis. Der Preis dieser positiven Projektion ist, dass man immer unter einem Erwartungsdruck steht. Also in Ihrem ganz konkreten Fall, stellen Sie sich vor, Sie waren noch nicht mal richtig geboren. Haben schon alle möglichen Leute in Ihnen etwas gesehen. Je nach Situation. Wenn Ihr Vater musikalisch war, aber aufgrund seiner Lebensumstände das nicht zu seinem Beruf machen konnte, dann sieht er in Ihnen den Sohn oder die Tochter, die in der Lage sein wird, seinen eigenen Traum zu erfüllen. Wenn die Mutter eine ganz andere Vorstellung hat, eine ganz andere Erwartung, dann ist die auch da. Die Erwartung, dass man ein Familienmensch sein wird, die Erwartung, dass man im Alter für sie sorgen wird, die Erwartung, dass man etwas Bestimmtes lernen oder sein oder machen wird. Erwartung, Erwartung, Erwartung. Und solange die Erwartung aufrecht ist, wird sie ganz leicht zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Lassen Sie uns beim Beispiel der Musikalität bleiben. Nehmen wir mal an, unsere fünfte Linie wird also von einem oder beiden Elternteilen, warum auch immer, als musikalisch gesehen. Und daher besteht durchaus die Erwartung, dieses Kind wird sich musikalisch entwickeln, wird sich für Musik interessieren, wird ein Instrument lernen, wird singen lernen, wird in eine musikalische Richtung gehen. Diese Erwartung führt selbstverständlich zu ganz bestimmten Reaktionen. Während das Kind aus dem Nachbarhaus mit 3 Jahren eine Spielzeug-Eisenbahn bekommt, bekommt dieses Kind eine Trommel, eine Flöte, eine Harmonika, also irgendwas Musikalisches. Und wenn dieses Kind auch nur einmal da hineinbläst oder einmal auf eine Taste drückt und es kommt irgendein Ton raus, der als Ton erkennbar ist, gibt es sofort Zustimmung, gibt es Applaus, ja, super machst du das, herrlich, mach weiter. Das heißt, das Kind wird systematisch konditioniert, durch die Erwartung der Eltern wird es systematisch konditioniert, sich in die Richtung zu entwickeln, die von ihm erwartet wird. Und das selbstverständlich auch dann, wenn das überhaupt nicht für dieses Kind quasi zutreffend ist. Das Kind ist vielleicht nicht musikalisch, das würde viel lieber mit einem Fahrrad fahren, als mit der Trommel zu spielen oder mit der Ziehharmonika. Aber weil die Konditionierung, weil die Verstärkung, weil die Belohnung da ist, gibt es da eine enorme Eigendynamik. Das heißt, das Erste, was man wissen muss als fünfte Linie, die Erwartungen anderer haben eine enorme Auswirkung und Kraft und können die fünfte Linie ganz leicht in eine bestimmte Richtung führen oder verführen, weil es ist wunderbar, so attraktiv zu sein. Denn diese Erwartung, die macht mich ja attraktiv. Ah, das ist fein. Alle kümmern sich um mich. Alle finden mich gut. Aber eben nur, solange ich ihre Erwartungen erfülle. Und dazu kommt natürlich, dass weil die Erwartungen an die fünfte Linie universell sein können. Das heißt, jeder Mensch kann irgendeine Erwartung an eine fünfte Linie haben und selbstverständlich auch vollkommen unterschiedliche oder auch widersprüchliche Erwartungen, ist es letztlich unmöglich, die zu erfüllen. Das heißt, früher oder später kommt es zur Enttäuschung. Sie sind, beziehungsweise Sie waren ein fünftes Linienkind und an einem bestimmten Punkt haben Sie ganz sicher Ihre Eltern enttäuscht und Ihre Lehrer enttäuscht und falls Sie welche hatten, Ihre Geschwister enttäuscht und Partner enttäuscht und Freunde enttäuscht. Und warum? Weil an einem bestimmten Punkt haben Sie deren Erwartungen nicht erfüllt. Entweder weil sie nicht konnten, weil sie nicht wollten, weil sie vielleicht gar nicht wussten, dass diese Erwartungen bestehen. Auf alle Fälle ist es passiert. Und dann kommt die Kehrseite heraus, die Kehrseite der Projektion meine ich, die darin besteht, was vorher sozusagen eine positive Übertreibung war. Du bist der oder die Gute. Du wirst das Problem lösen, du wirst meinen Wunsch erfüllen, du wirst dieses oder jenes werden oder tun. Diese positive Projektion kehrt sich dann im Moment der Enttäuschung in die negative um. Und die negative Enttäuschung ist eben nicht neutral. Enttäuschung ist nicht sozusagen schade, dass du meinen Wunsch nicht erfüllst, sondern Enttäuschung, da ist ein Groll drinnen, ein Vorwurf. In der Enttäuschung ist das enthalten, wenn du nur gewollt hättest, nicht du nichtsnutziges Miststück, wenn du nur gewollt hättest, dann hättest du meine Erwartungen erfüllen können. Mit anderen Worten, dann kippt die Projektion ins Negative und ist genauso verzerrt wie vorher im Positiven. Das heißt, dann wird man gesehen als Nichtsnutz, als Scharlatan, als Betrüger, als jemand, der andere hintergangen hat. Mit anderen Worten, das Kernthema, das dann da ist, ist Schuld und Vorwurf. Und das ist die Rolle Und in diesem Sinne natürlich auch das Schicksal der fünften Linie. Jetzt kann man sich schon vorstellen, wozu führt denn das? Am Anfang ist man natürlich naiv. Am Anfang freut man sich über Zustimmung und Lob und Attraktivität und sozusagen alles ist heiter und sonnig. Aber es kann natürlich auch ganz schnell in die andere Richtung gehen und dann wird man bestraft. Wenn die fünfte Linie die Erwartung nicht erfüllt, dann wird sie bestraft. Und diese Bestrafung ist furchtbar. Das ist so wie aus dem Himmel mit einem Expressfahrstuhl in den siebten Kreis der Hölle. Jetzt bin ich nichts wert. Jetzt bin ich schuld. Jetzt bin ich der letzte Dreck. Und wir müssen ja in Rechnung stellen, dass ja kein Mensch im Grunde eine Ahnung hat, wer er oder sie ist. Wie soll denn ein 12-Jähriger, ein 15-Jähriger oder eine 17-Jährige wissen, wer sie ist? Das heißt, das Urteil der anderen, gerade in den formenden Jahren der Kindheit und der Teenagerjahre, ist ja enorm wichtig, weil wir uns selbst quasi wahrnehmen durch die Augen der anderen, wie Menschen auf uns reagieren, wie Menschen uns beurteilen, wie Menschen mit uns umgehen. Und da erlebt sozusagen jede fünfte Linie eine Art Heiß-Kalt-Wechseldusche. Und die kalte Dusche, die ist ganz schön bitter. Das heißt, wir kriegen im Laufe der Zeit natürlich einen Menschen, der sehr, sehr skeptisch wird. Dem Dinge passieren, die er überhaupt nicht versteht. Auf der einen Seite in den Himmel gelobt, auf der anderen Seite in die Hölle verdammt und manchmal ohne ohne überhaupt zu wissen, woher kommt das. Also was wir haben in der fünften Linie, das ist das Thema der Paranoia. Und die Paranoia ist im Grunde eine tiefe Angst, letztlich aus der Erfahrung kommen, eine tiefe Angst oder auch eine tiefe Unsicherheit einfach darüber, sehen mich denn die Menschen? Meinen die mich wirklich? Ist das real? Kann ich mich darauf verlassen? Oder ist das wieder nur so ein Gespinst, das zusammenbrechen wird? Und nachher werde ich auf irgendeine Art und Weise bestraft. Selbst wenn es unter Anführungszeichen nur der Liebesentzug ist, der Aufmerksamkeitsentzug. Das heißt, in der fünften Linie, das spüren Sie jetzt, glaube ich, schon sehr schön, das sind Triumph und Untergang, sind ganz nahe zusammen. Die Macht dieser Projektion kann man sich nicht groß genug vorstellen. Es gibt einen Versuch, der mal gemacht wurde. Da hat man zwei Gruppen von Ratten, die vollkommen ident waren. Also genetisch ident, nach gleichen Richtlinien aufgezogen, auf dieselbe Art gefüttert. Vollkommen zwei identische Gruppen von Ratten. Hat man zwei Gruppen von Wissenschaftlern gegeben. Und diesmal wurden nicht die Ratten untersucht, sondern die Wissenschaftler. Der einen Gruppe von Wissenschaftlern wurde gesagt, ihr habt die cleversten Ratten, die je gezüchtet wurden. Das sind seit Generationen Spezialisten, um durch komplizierte Labyrinthe zu finden. Also die werden diese Aufgaben sehr wahrscheinlich hervorragend bewältigen. Der anderen Gruppe, die genau die gleichen Ratten bekommen hat, hat man gesagt, das sind so ziemlich die dümmsten Ratten, die wir je hatten. Die haben seit Generationen nicht gelernt, durch die Labyrinthe zu gehen. Die werden wahrscheinlich furchtbare Ergebnisse erzielen, ganz schlechte Ergebnisse. Und jetzt darf man sich ja vorstellen, die Kommunikation zwischen einem Wissenschaftler im Labor und einer Gruppe von Ratten ist ja jetzt nicht überbordend. Nicht? Also die halten ja jetzt nicht Händchen und erzählen sich ihre Lebensgeschichte. Und Sie erraten es schon, warum ich Ihnen die Geschichte erzähle. Es gab einen mehr als signifikanten Unterschied zwischen den Leistungen dieser beiden Rattengruppen. Also wenn die Erwartung eines relativ kühlen, nüchternen Laborwissenschaftlers Ratten gegenüber deren Leistungen beeinflussen kann, wie schaut es mit einem Kind aus in der Familie, in der Schule, in der Firma oder später natürlich auch in der Partnerschaft? Und das ist jetzt die eigentliche Herausforderung für die fünfte Linie, das ist die eigentliche Herausforderung für Sie. Wie finden Sie mal heraus, ob eine Erwartung, die jemand an sie hat, quasi gerechtfertigt ist? Also ist das etwas, was sie erfüllen können und wollen oder eben nicht? Und da muss man ehrlich sagen, das ist ohne Strategie und Autorität praktisch unmöglich. Der Erwartungsdruck an sich ist schon ein so starkes Instrument. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wer ich bin, beziehungsweise wenn ich nicht weiß, wie ich verlässlich herausfinden kann, ob etwas Bestimmtes für mich richtig ist oder nicht, dann werde ich hin und her geworfen durch diese Erwartungen, bin mir nicht sicher, soll ich nicht. Also das ist ein einziges Drama. Und immer die Angst, schuld zu sein, und immer die Angst, verurteilt zu werden. Kein Wunder, dass sich manche fünften Linien am liebsten verstecken. Nein, die fünfte Linie, die kommt oft nach Hause und zieht als erstes die Vorhänge zu. Okay, soweit so klar. Was hat das jetzt bitte mit dem Ketzer und der Ketzerin zu tun? Wie kommt das jetzt zur Universalisierung? Jede Linie hat ihren Triumph, jede Linie hat den Moment, wo sie sozusagen ihre Erfüllung findet. Und die Erfüllung der Fünf kommt natürlich dann zustande, wenn die Erwartung, die im Außen gehegt wird, also mit anderen Worten die Projektion, die positive Erwartung, wenn die mehr oder weniger zufällig zusammenfällt mit dem, was diese Fünf wirklich liefern kann. Und das, was sie eine Chance hat zu liefern, das ist in irgendeinem Bereich des Lebens etwas, was besser ist als das Bestehende. Das war ja das Wesen der Ketzerei von Anfang an. Und dann kann sie natürlich liefern. Das heißt, dann kann sie die Erwartung erfüllen, dann sind alle glücklich und ihr Ruf verbreitet sich. Bei einer Fünf muss man sich auch immer darüber im Klaren sein, da verbreitet sich immer etwas. Da gibt es den guten Ruf und den schlechten Ruf. Und wenn die Fünf liefert, wenn es etwas gibt im Leben dieser Fünf, wo sie wirklich liefern kann, dann hat sie sozusagen, baut sie einen Nimbus auf, einen Ruf, dann wird sie quasi berühmt. Ich meine, es ist kein Zufall, wenn man sich zum Beispiel Profile von Prominenten anschaut, also wenn wir sozusagen in die Kunst gehen, also Sänger, Schauspieler, Leute, die eben auf der Bühne stehen, Leute, die auf der Bühne stehen, da sind ganz viele fünfte Linien dabei, weil natürlich die Projektion hier eine doppelt wichtige Rolle spielt. Wenn die Leute sozusagen sich einen abkreischen, weil irgendein Sänger oder irgendeine Sängerin auf der Bühne steht, dann ja, natürlich, die müssen schon definitiv was können. Aber das, was ihnen sozusagen den besonderen Glanz gibt, das ist die Projektion des Publikums. Und in dem Fall, wenn alles gut geht, passt die Leistung, das was geliefert werden kann von der Fünf und die Projektion des Publikums zusammen. Und dann macht es nichts, dass man mit diesem Menschen gar nichts näher zu tun hat. Ganz im Gegenteil, für die Fünf ist das besser. Weil jede Projektion, weil sie so übersteigert ist, weil sie im Grunde etwas erwartet, was kein Mensch wirklich leisten kann, jede Projektion wird zumindest beschädigt, wenn man der Fünf zu nahe kommt. Aber die Fünf auf der Bühne, dort komme ich nicht zu nahe. Dort kann ich sozusagen anhand der Leistung zufrieden sein und meine darüber hinausgehenden Projektionen aufrechterhalten, weil sie nie auf die Probe gestellt werden. Das ist also auch wichtig für eine fünfte Linie zu wissen. Unter diesem Aspekt funktioniert sie am besten, wenn sie nicht ständig da ist und wenn sie nicht zu nahe da ist. Das heißt, ihre beste Wirkung, wenn man das jetzt einfach zusammenfasst, die beste Wirkung, die positivste Wirkung für die fünfte Linie selbst, hat sie sozusagen auf der Bühne. Dort, wo man etwas präsentiert, wo man etwas universalisiert, wo man etwas zu Leuten hinbringt, in gewisser Weise als Flaggschiff oder als Aushängeschild auch von etwas, weil wenn es von einer fünften Linie präsentiert wird, dann ist eben die Annahme da, dass es wirklich was Besseres ist und genau dadurch kann es sich auch tatsächlich verbreiten. Also, für die meisten fünften Linien spielt natürlich jetzt mal das Projektionsthema an sich die zentrale Rolle. Aber wenn Sie schon mal auf einer Bühne waren, wenn Sie das Leben mal auf eine Bühne führen sollte, das ist sozusagen ein Schlüssel im Verständnis. Dort kann die Projektion ganz uneingeschränkt zu meinem Vorteil sein, weil sie wird nicht beschädigt durch zu viel Nähe und sie wird natürlich auch nicht beschädigt durch Enttäuschung. Also das ist die Rolle des Ketzers, der Ketzerin. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man damit lernen muss, mit falschen Erwartungen von Menschen so umzugehen, dass es nicht schadet. Dass es ihnen als fünfter Linie nicht schadet. Und dazu gehört die Kunst des rechtzeitigen, nicht beleidigenden Neinsagens. Stellen Sie sich vor, Sie werden von jemandem angeschwärmt. Also, selbstverständlich, von einem Vertreter des anderen Geschlechts werden Sie angeschwärmt. Das ist, selbst wenn man überhaupt nicht interessiert ist an diesem anderen Menschen, tut das natürlich nicht weh. Also wenn mich jemand wirklich gut findet, wenn jemand wirklich an mir interessiert ist und das auch zum Ausdruck bringt, also das tut uns allen irgendwo im Ego, im Herzen, wo auch immer, irgendwo tut uns das gut. Dazu kommt, dass ja jede fünfte Linie Angst hat zu enttäuschen, weil dann die positive Projektion in die negative umkippt und das ist nie ein schöner Moment. Das führt in solchen Situationen sehr häufig zu schwammigen Kommunikationen. Billig gesprochen, wenn Sie der andere oder die andere fragt, ob Sie einen Kaffee trinken gehen können, sagen Sie nicht nein, ich will nicht, sondern Sie sagen, naja, die Woche geht's aber ganz schlecht, vielleicht nächste Woche. Dadurch bleibt die Projektion natürlich aufrecht, die Projektion ist ja sowas wie eine Hoffnung und wie schon das Sprichwort sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, der andere projiziert weiter und freut sich auf die nächste Woche. Wenn dieses Spiel dann 4 Wochen so vor sich hin gegangen ist und in der 5. Woche dämmert es sozusagen dieser anderen Person, dass das wohl nichts mehr werden wird mit dem gemeinsamen Kaffee, dann ist verständlicherweise ein relativ großer Groll da und die negative Projektion entsprechend heftig und dann wird diese andere Projektion irgendwas Negatives über sie verbreiten. Die Kunst würde also in diesem Beispiel darin bestehen, wenn ich aufgrund meiner Strategie und Autorität, also meines legitimen Entscheidungsmechanismus, weiß, es tut mir leid, also mit dem Menschen will ich eigentlich nichts näher zu tun haben. Also es hat auch keinen Sinn, dass wir auf einen Kaffee gehen. Dann wird es also darum gehen, so früh als möglich, so klar als möglich, aber gleichzeitig mit einem gewissen Charme Nein zu sagen. Und das ist eine Kunst, die ganz wenige Menschen beherrschen. Speziell die fünften Linien tun sich schwer, weil die tun sich eh schon schwer mit dem Nein sagen. Und wenn man sich mit etwas schwer tut, ist man ja oft subjektiv unter Druck. Und dann kommt es eher besonders unfreundlich, besonders unvermittelt raus. Das ist so wie, jetzt muss ich das irgendwie vom Bein kriegen, ja, jetzt muss ich das erledigen. Das ist natürlich nicht sehr einfühlsam und das kann unnötig verletzen. Das kann die Enttäuschung sozusagen unnötig verstärken, den Selbstwert des anderen beleidigen, was auch immer. Also für jede fünfte Linie sollte in der Schule sozusagen einen Kurs belegen können, in dem man lernt, wie man auf eine klare, aber total freundliche Art Nein sagt. Und wenn Sie das noch nicht gelernt haben, das ist etwas, was ich Ihnen sehr, sehr, sehr ans Herz legen würde. Sie werden wesentlich mehr Klarheit im Leben haben und Sie werden wesentlich weniger negative Projektionen im Leben haben, wenn Sie diese Kunst erlernen und dort, wo es notwendig ist, auch ausüben. Es gibt aber auch noch eine andere Form, wie die fünfte Linie in Erscheinung treten kann. Das kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein, aber ist vielleicht auch etwas, was Sie so im Ansatz schon mal kennengelernt haben. Speziell fünfte Linien, die sich des Projektionsthemas bewusst sind, die also quasi ihre Wirkung auf andere Menschen wahrnehmen, können das natürlich auch ausnützen. Also ich sage jetzt mal, der Hochstapler oder der Heiratsschwindler, das ist mit Sicherheit eine fünfte Linie, die sozusagen die Projektion quasi kaltschnäuzig ausnützt. Und das möchte ich jetzt gar nicht werten. Aber das Problem dabei ist, das objektive Problem, jenseits aller moralisch-ethischen Wertungen, das objektive Problem ist, dass sich über jede fünfte Linie ein Ruf verbreitet. Es gibt ein ganz altes eine ganz alte Metapher im Human Design über die fünfte Linie. Das ist sozusagen Dr. Jones, der mit zwei alten klapprigen Pferden und einem Planwagen im Wilden Westen von Dorf zu Dorf fährt und dort sein Allheil-Wundermittel anbietet. Und weil Dr. Jones nun mal eine fünfte Linie ist, kommen die Leute und kaufen das. Und das hilft gegen Haarausfall und gegen Zahnweh und gegen Unfruchtbarkeit, es hilft gegen alles natürlich. Es ist ja ein Wundermittel. Und dann, wenn er sein Wundermittel verkauft hat, dann macht er natürlich, dass er fortkommt, bevor die Leute merken, dass es nichts wirkt. Wobei ein gewisser Placebo-Effekt könnte ihm sogar recht geben, aber es wird genug Leute geben, die merken, dass es nicht wirkt. So, aber weil er eine fünfte Linie ist, spricht sich die Geschichte rum. Und eines schönen Tages kommt er in ein Städtchen, da haben sie von ihm schon gehört, obwohl er noch nicht da war. Und dort wird er dann geteert und gefedert und weggejagt. Also das ist sozusagen die Gefahr, sage ich mal, für die fünfte Linie, die einfach nur den schönen Schein ausnützt, die Projektion ausnützt, ohne irgendetwas zu liefern und hofft, sich immer aufs Neue davon machen zu können. Irgendeinmal klappt das nicht mehr. In diesem Sinne ist es zwar gut, sich der Wirkung bewusst zu sein, die man auf andere Menschen hat, und selbstverständlich kann eine fünfte Linie daraus auch beträchtliche Vorteile ziehen, aber die entscheidende Frage wird eben sein, kann die Erwartungen anderer mit dem, wer ich bin und was ich tatsächlich zu bieten habe, in Einklang gebracht werden. Wenn wir uns jetzt dem Thema zuwenden, welche Bedeutung diese Linienqualität auf der körperlichen und auf der Gehirnebene hat, dann müssen wir zuerst einen kleinen Schritt zurücktreten und uns einiger Tatsachen bewusst werden, die wir normalerweise nicht kennen oder eine Tendenz haben zu verdrängen. Ihr Körper hat sein Eigenleben. Und das meiste davon bekommen Sie mit Ihrem Verstand bzw. mit Ihrem Bewusstsein nicht mit. Was bemerken Sie von Ihrem Immunsystem? Was bemerken Sie von dem, was sich in Ihren Organen ereignet? Und vielleicht noch viel grundsätzlicher, was bemerken Sie denn von all dem, was in Ihrem Gehirn geschieht? Also das meiste, mit Abstand das meiste, bemerken Sie nicht. Es geschieht, ohne dass Sie, das heißt, Ihr Verstand oder Ihr Bewusstsein, gefragt werden. Es wäre auch schlimm, ne? Wenn sich der Verstand darum kümmern müsste, dass Sie atmen, dann wären Sie wahrscheinlich längst tot. Also mit anderen Worten, wir müssen verstehen, der Körper und das Gehirn, obwohl sie die Basis von allem darstellen, was wir erleben können während eines Lebens, ist eigentlich die große Unbekannte. Dementsprechend ist es auch nicht so einfach, die Linienqualität in eine Sprache zu bringen, die dieses uns fremde Leben, auf dem alles basiert, ruht. Also das ist etwas, was man sozusagen mal als eine Präambel da stehen lassen muss. Ich meine nur als ein sehr überzeugendes Beispiel. Die Wissenschaft streitet, wie viele Zellen der menschliche Körper beinhaltet. Ich kann das auch nicht nachzählen, aber die Schätzungen, die die Wissenschaft zu bieten hat, die liegen zwischen 10 und 100 Trillionen von Zellen. Und jede einzelne davon hat irgendeine Funktion. Prozessiert irgendetwas, misst irgendetwas, nimmt einen Reiz auf, bearbeitet ihn, gibt ihn weiter, modifiziert ihn. Und dann haben wir unseren Verstand, der letztlich das Werkzeug unseres Bewusstseins darstellt, mit einer Verarbeitungskapazität, naja, soll sein von 30 oder 40 Eindrücken in der Sekunde, der meint, über den Körper Bescheid zu wissen. Und das tut er eben nicht. Und wir, wenn wir uns jetzt dieser Thematik zuwenden, die so wichtig ist, müssen gleichsam mal ganz bescheiden beginnen. Wir alle, sind jetzt gerade im Verstand und versuchen zu verstehen, was diese bestimmte Linienqualität auf der unbewussten Seite bedeutet. Und unser Beginn muss sein, wir wissen es nicht. Wir müssen uns mit diesem Thema, sozusagen mit Respekt, aber natürlich auch mit einer gesunden Neugier und einem gesunden Forschergeist nähern. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie diese Qualitäten als unbewusste Qualitäten funktionieren, zuerst mal ganz allgemein, dann wird natürlich das Dilemma sofort offensichtlich. Sie mit Ihrer unbewussten fünften Linie wissen noch gar nicht, dass Erwartungen da sind. Da waren immer Erwartungen da. Schon unmittelbar nach der Geburt und in der Schule und als Teenager und als junger Erwachsener und im Beruf und im Privatleben und überall. Aber sie wissen es nicht. Ihr Bewusstsein ist quasi mit anderen Qualitäten beschäftigt. Und der Körper, hier ist es natürlich ganz besonders der Körper zieht Projektionen an, zieht Erwartungen an und sozusagen das in diesem Körper reisende Bewusstsein hat keine Ahnung davon. Manchmal ist das natürlich auch ein Schutz. Also die Erfahrung, die Sie vielleicht schon mal gemacht haben, Sie lernen irgendwo jemanden kennen, das ist ganz offensichtlich, dieser Mensch ist total von Ihnen angetan, quasi begeistert, interessiert sich für Sie. Und nach zwei oder dreimal sich irgendwo begegnen oder sehen oder vielleicht sogar mal irgendwo miteinander Kaffee getrunken zu haben oder essen gegangen zu sein, ist der andere einfach verschwunden. Von jetzt auf gleich verschwunden. Meldet sich nicht mehr, ist weg. Das versteht man natürlich nicht. Und wenn Ihnen sowas passiert ist, dann können Sie jetzt verstehen, es war, weil Sie ohne zu wissen, auf welche Art und Weise, eine vorhandene Erwartung enttäuscht haben. Und dann ist der andere eben weg, denkt sich irgendwas mehr oder weniger Schmeichelhaftes über Sie. Aber das Gefühl kann natürlich sein, so, warum lässt mich denn quasi jetzt jemand so fallen wie eine heiße Kartoffel, wenn er zuvor so begeistert von mir war? Je nachdem, wie jetzt das Gesamtdesign und die persönliche Geschichte ist, kann man das dann persönlich nehmen und auf den eigenen Selbstwert abwälzen oder es fällt einem vielleicht auch gar nicht großartig auf, beziehungsweise man macht sich vielleicht auch nicht so viele Gedanken drüber. Aber das ist sozusagen die mildeste Form. Das ist die mildeste Form, in der das zum Ausdruck kommt. Es kann aber natürlich auch speziell natürlich in näheren Beziehungen, also wesentlich gravierender sein, weil auch in einer Partnerschaft, auch in einer Familie, auch die Kinder haben Erwartungen an Sie. Der Partner oder die Partnerin sowieso. Ihre Eltern hatten Erwartungen an Sie und es ist nicht unbedingt klar, welche das sind. Das heißt also, selbst wenn man sich bemüht, diese Erwartungen zu erfüllen, kann man scheitern. Und dann kommt natürlich der Vorwurf. Und der Vorwurf basiert ja dann auf der Projektion, die umgeschlagen ist in das Negative. Das heißt, die andere Seite ist dann nicht quasi neutral. Schade, dass du meine Erwartungen nicht erfüllt hast. Sondern schwingt immer ein Vorwurf mit, so wie, wenn du dich nur bemüht hättest, du hättest es eigentlich gekonnt, nicht du Scheißerl, warum hast du nicht meine Erwartungen erfüllt? Und als Höhepunkt sozusagen dieses Vorwurfsspiels wird immer die Schuld zugewiesen. Es war deine Schuld. Nicht du hättest es, du hättest unsere Beziehung retten können, du hättest das oder jenes nicht machen müssen oder du hättest dieses oder jenes tun können. Und dann steht man sozusagen als unbewusste fünfte Linie vor diesem Vorwurf. Und das ist das Schlimmste, ist sich nicht wirklich sicher. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wir haben wieder dieses Thema, dass wir uns ja selbst nicht kennen, dass wir uns oft nicht sicher sind, ob wir uns quasi nach welchen Kriterien auch immer richtig verhalten haben. Das heißt, es gibt da eine Offenheit für diesen Vorwurf. Und vor allem, wenn sich dieses Spiel im Laufe der Zeit mehrmals wiederholt hat, Naja, da muss man schon eine ziemlich starke oder gefestigte Persönlichkeit sein, um nicht an sich zu zweifeln, um nicht möglicherweise dem Vorwurf der Schuld zu folgen. Und das ist natürlich das Schlimmste. Also das Gefühl, sich quasi schuldig machen zu können, und man weiß noch nicht einmal genau wodurch, oder man konnte es nicht absehen, das ist natürlich eine tiefe, tiefe, tiefe Verunsicherung. Und es führt zu einem Lebensgefühl, naja, so wie man geht immer auf dünnem Eis und man weiß nie, wann es einbrechen wird. Und nachdem das so unfassbar ist, so ungreifbar, so nicht definierbar, verstärkt es das unter Umständen noch. Also unbewusste fünfte Linie kann sehr, sehr herausfordernd sein unter diesem Projektionsgesichtspunkt. Und das Wichtigste, was Sie jetzt mal verstehen müssen, ist, erstens, Sie können nichts dafür. Das gehört sozusagen zur Rolle, dass Leute etwas von Ihnen erwarten und Sie wissen es nicht. Zweitens, die Entscheidung, wie Sie sich verhalten, was Sie tun oder nicht tun, kann sinnvollerweise ohnehin nur durch Strategie und Autorität erfolgen und gerade nicht durch die Erwartungen anderer. Und drittens, vielleicht der wichtigste Satz überhaupt, zu verstehen, dass es keine Schuld gibt. Schuld ist in dem Fall nichts anderes als Enttäuschung, die Enttäuschung der anderen Seite, die ihnen sozusagen zur Last gelegt wird, für die sie aber ganz offensichtlich nichts können. Wenn ich noch nicht mal weiß, was von mir erwartet wird, dann kann ich wohl auch keine Schuld daran tragen, die Erwartung nicht zu erfüllen. Wenn wir uns jetzt fragen, was die fünfte Linie spezifischer aussagt über den Körper, dann treffen wir allerdings auf einige sehr interessante Informationen. Also klar, der Körper steht jetzt sozusagen in der Spannung von das Da zu sein oder bestraft zu werden, wenn er die Erwartungen nicht erfüllt. Das ist diese grundlegende Polarität, die es auch schwierig macht. Aber weil es ein Körper ist, der als ketzerischer Körper, können wir durchaus sagen, der tut ketzerische Dinge und die sind ihnen nicht bewusst, das können ganz kleine Kleinigkeiten sein, und der ist aber als ein transpersonaler Körper, als ein heretischer Körper, ist er sozusagen designed, vielen anderen Körpern zu begegnen. Das sagt jetzt nichts aus über die Art der Begegnung, aber das ist ein Körper, fast möchte ich sagen, der braucht die Öffentlichkeit. Es ist jedenfalls für diesen Körper gut, vielen anderen Menschen zu begegnen, was notwendigerweise nicht immer eine sehr persönliche Begegnung sein kann, weil in dem verwirklicht er sich in gewisser Weise. Aber damit er das tun kann, braucht er eine große innere Stärke. Und wir sprechen jetzt von der Gesundheit, von der Robustheit, von der Widerstandsfähigkeit. Das ist sehr einfach einzusehen, wenn Sie quasi Ihre Hauptlebenszeit mit immer denselben beiden Menschen verbringen, dann kommen Sie nicht mit vielen Bakterien und Viren in Kontakt. Sozusagen Ihr System wird nicht sonderlich herausgefordert. Sie können sich quasi auf etwas ganz genau einstellen und das ändert sich selten. Wenn Sie jetzt aber wirklich, wenn sozusagen der fünfte Linienkörper das Leben führt, für das er eigentlich gebaut ist, dann wird er vielen verschiedenen Menschen begegnen, mal mehr persönlich, mal weniger persönlich, aber zumindest auch im Raum. Und dementsprechend muss der mit ganz vielen Qualitäten umgehen können. Und es gilt auf der Immunebene letztlich dann genauso wie auf anderen Ebenen. Aber als Beispiel eignet sich natürlich die Immunsystemebene hervorragend. Also wenn ich mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammenkomme, dann kriege ich natürlich auch ganz vieles Verschiedenes ab. Und der fünfte Linienkörper hat ja keinen äußeren Schutz. Der hat keine Mauer, die ihn sozusagen abschottet gegen irgendetwas. Der ist an der Oberfläche, er muss es sein, offen. Daher braucht er eine große innere Stärke und er hat sie im Regelfall auch. Andererseits ist eine der wesentlichen Projektionen, die ein fünfter Linienkörper bekommt, die, dass er gesund ist. Das hat ganz banal damit zu tun, es gibt praktisch keine körperliche Attraktivität ohne Gesundheit. Also jedes menschliche Immunsystem reagiert auf den Gesundheitszustand oder den wahrgenommenen Gesundheitszustand eines anderen Menschen. Jetzt ist natürlich der fünfte Linienkörper dazu da, verführerisch zu sein, attraktiv zu sein. Das ist ja seine Natur, dass er anziehend ist. Und die Basis jeder physischen Anziehung ist eine Ausstrahlung, eine Erscheinung von Gesundheit. Das Problem ist, also sehr oft ist es kein Problem, weil sehr oft wird es stimmen. Aber es muss nicht stimmen. Das heißt, der Körper kann auch sehr gesund wirken, ist es aber eigentlich nicht. Und wenn mehr oder weniger sozusagen die Erfahrung gemacht wird, auch unbewusst, aber doch die Erfahrung gemacht wird, ich erscheine attraktiv, heißt auch ich erscheine gesund, dann ist es sozusagen für den Träger, für das Bewusstsein, das in diesem Körper reist, auch nicht unbedingt einfach zu erkennen, wenn die Gesundheit vielleicht gar nicht mehr so toll ist. Daher ist es eine herzliche Empfehlung für fünfte Linienkörper, für Menschen wie Sie, dass er sich, sagen wir mal zumindest ab 40, regelmäßig einem Gesundheitscheck unterziehen. Es kann sein, dass Sie in den Augen aller sozusagen stark, gesund und leistungsfähig sind und auch in Ihren eigenen, aber tatsächlich stimmt es schon nicht mehr. Diese innere Stärke könnte an irgendeinem Punkt ausgehöhlt oder angegriffen sein und das ist nicht so ohne weiteres erkennbar. Also man darf sozusagen nicht auf die Projektion der anderen reinfallen, weil die könnte irreführend sein. Das gilt auch auf der körperlichen Ebene. Das ist jetzt auch ein Körper, der dann am attraktivsten ist, wenn er nicht ständig da ist. Wir werden das später, wenn wir über die Profile, über das eigentliche Profil sprechen, in seiner Gesamtheit nochmal anschauen. Aber für fünfte Linien funktioniert es immer besser, wenn sie kommen und gehen. Im Idealfall, wenn sie kommen, sozusagen liefern, die Erwartungen erfüllen können und dann wieder gehen. Und nicht ständig an einem Ort sind und nicht ständig bei denselben Menschen sind. Und der Ort, das sei hier auch noch erwähnt, der richtige Ort ist für jeden Menschen von sehr großer Bedeutung, aber für fünfte Linienkörper von ganz besonders großer Bedeutung, weil die Möglichkeit, irgendetwas zu universalisieren, irgendetwas zu verbreiten, irgendeine Ketzerei in die Welt zu tragen, der Erfolg dessen hängt total vom richtigen Ort ab, weil ich eben nur am richtigen Ort den richtigen Menschen begegnen kann. Das Verständnis dafür nützt mir natürlich unmittelbar nichts, aber es ist doch wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dem Ort mehr Aufmerksamkeit zu schenken und vor allem Entscheidungen in Bezug auf den Ort unbedingt korrekt zu treffen, weil ich selber kann ja leider nicht wissen, welcher Ort für mich der wirklich gute ist. Aber mein Körper weiß es. Und nachdem jede Strategie und vor allem Autorität auf der Körperintelligenz fußt, wenn ich den fünften Linienkörper entscheiden lasse, wo er hingeht, dann wird es ihn automatisch dorthin ziehen, wo sozusagen seine Gaben am besten Ausdruck finden können und wo die höchste Chance besteht, dass die vorhandenen Erwartungen auch erfüllt werden können. Dann ist es natürlich so, wie schon allgemein bei der fünften Linie, ein fünfter Linienkörper bekommt viele Möglichkeiten und nicht alle davon werden richtig sein. Manche basieren auf Projektionen, die Illusionen sind und die dieser Körper nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will. Also wieder dieses Thema, über korrekte Entscheidungen, sich auf bestimmte Erwartungen einzulassen oder nicht, wobei aber die Schwierigkeit nicht weggeht, dass die konkreten Erwartungen der anderen oft nicht klar sind. Also Sie kennen das vielleicht, wenn Sie sozusagen schon bestimmte Erfahrungen gemacht haben, auch wenn es Ihnen nicht klar war, warum, aber irgendwie sind Sie so ein bisschen skeptisch und wenn Sie jetzt zum Beispiel mit neuen Menschen zusammenkommen und die wieder mal ganz begeistert sind von Ihnen, dann werden Sie vielleicht etwas zögerlicher als in sehr jungen Jahren und irgendwie versuchen herauszufinden, was wollen die eigentlich wirklich von mir? Und das ist sehr klug, weil dann eben eher eher die Erwartungen an die Oberfläche kommen. Aber was auch wichtig ist zu verstehen, wenn man eine unbewusste fünfte Linie hat: Die meisten Menschen werden ihre echten Erwartungen nicht kommunizieren. Also quasi selbst, wenn man sie ganz direkt fragen würde, was erwartest du eigentlich von mir? Da kommt vielleicht irgendetwas. Aber die wirklichen Erwartungen kommen oft nicht. Der andere weiß auch nicht immer bewusst, was er von ihnen erwartet. Also insofern ist eben Strategie und Autorität im Grunde der einzige Schutz und auch das Verständnis, die Erkenntnis, dass es keine Schuld gibt. Wenn sich jemand getäuscht hat, ist das zwar schade, ja, ich wünsche mir nicht, dass sich Menschen in mir täuschen, aber es ist nicht meine Schuld, weil dort, wo sie beginnen würden, die Schuld als etwas Reales zu akzeptieren, sind sie verloren. In dem Moment werden sie nämlich Schulden haben bei irgendjemandem und die werden gnadenlos eingetrieben, verlassen sie sich drauf. Aber wenn sie versuchen, Schulden zurückzuzahlen, die sie nicht haben, dann kommen sie nie an ein Ende. Also das ist sehr wichtig, der Satz, den ich jeder fünften Linie mindestens dreimal sage, wenn jemand zu ihnen sagt, von dir habe ich mir etwas ganz anderes erwartet, du hast mich furchtbar enttäuscht, es war deine Schuld, dann ist die einzig richtige Antwort, es tut mir sehr leid, dass du dich getäuscht hast. Jetzt wenden wir uns also dem Profil 3.5 als ein Ganzes zu und werden sehen, dass sich daraus wirklich sehr spezielle zusätzliche Informationen ergeben. Zuerst mal haben wir ja mit der 3 eine anpassungsfähige Persönlichkeit, die Fähigkeit, mit vielen verschiedenen Umständen umzugehen und eine grundsätzlich erfahrungsorientierte Haltung. Wenn wir aber von erfahrungsorientiert sprechen, muss man immer auch in Betracht ziehen, dass die Erfahrungen nicht unbedingt freiwillig zustande kommen. Das heißt, wenn Sie eine 3.5 sind, dann müssen Sie schon zuerst mal damit rechnen, dass es in Ihrem Leben einen etwas höheren Chaosanteil gibt als im Leben anderer Menschen. Nicht, weil Sie etwas Bestimmtes tun. Das hat gar nichts mit dem zu tun, was Sie tun. Sondern das ist Teil Ihres Lebens. Die 3.5 ist ein praktischer, erfahrungsorientierter Lernweg. Und in diesem Sinne sorgt gleichsam Ihr Leben und die Evolution selbst dafür, dass Sie auch genug Erfahrungen machen, selbst wenn Sie sich theoretisch bemühen würden, das zu vermeiden. Das heißt, dritte Linien stolpern immer wieder in irgendetwas rein und müssen sich dann dort, in dem, was sie vorfinden, bewähren. Und das sind dann typischerweise Situationen, wo sich der Blick ins Handbuch oder ins Lehrbuch nicht mehr ausgeht, wo man sich also praktisch bewähren muss und die einzige Art und Weise, in der das erfolgreich geschehen kann, ist durch Anpassung. Also das ist diese Instabilität, über die wir auch schon gesprochen haben. Aber da liegt eben auch ein großes Lernpotenzial drinnen, nämlich das, was auf der praktischen Erfahrung aufbaut. Okay, und jetzt haben wir aber unbewusst dieses Projektionsfeld. Das heißt, wenn Sie eine 3.5 sind, dann werden andere Menschen in ihnen etwas sehen, was sie nicht unbedingt sind. Das kann was Gutes oder Böses sein. Aber zuerst mal ist es doch meistens eine positive Projektion. Und dadurch bekommen sie sehr viele Gelegenheiten für Erfahrungen. Weil man ihnen gleichsam was zutraut. Weil man Erwartungen an sie hat. Und dann machen sie ihre Erfahrung. Das ist ja auch eines der personalen Profile. Man muss dazu sagen, als Hintergrunderklärung, es gibt drei Gruppen von Profilen. Die größte davon sind personale Profile. Und personale Profile, das sind Menschen, die sich auf sich selbst beziehen, die ganz in ihrem eigenen Prozess aufgehen und die dort auch ihre Erfüllung finden. Also Sie aus Ihrer eigenen Perspektive haben vielleicht die Frage, soll ich in eine Erfahrung eintreten oder nicht? Soll ich ein Experiment machen oder nicht? Okay, in dem Moment, wo wir es mit anderen Menschen zu tun haben, gibt es eine gute Chance, dass Sie eine Chance bekommen. Für welche Art von Erfahrung auch immer. Und dann treten Sie ein und machen Ihre Erfahrung. Und für Sie war es das eigentlich. Ob es Ihnen bewusst ist oder nicht, Im Grunde geht es ihnen darum, die Erfahrung zu machen. Aber für den anderen Menschen, der in ihnen etwas ganz Bestimmtes gesehen hat, ist es vielleicht um etwas ganz anderes gegangen. Und das ist, weil es ja unterschwellig ist, weil ihnen selbst die Projektion nicht klar ist, ist das quasi nie auf den Tisch gekommen. Und wenn dann die Erfahrung, der Erfahrungszyklus vorbei ist, egal ob es ein kurzer oder ein längerer ist, ein oberflächlicher oder ein sehr tiefgehender, für sie, wenn die Erfahrung vorbei ist, ist sie vorbei. In der 3 haben wir dieses Thema von Bindung eingehen, Bindung brechen. Und das meint jetzt nicht nur in Bezug auf Beziehungen, das meint im Grunde alles. Aber wenn wir das jetzt im Rahmen vom Umgang mit anderen Menschen verstehen, wenn für sie etwas vorbei ist, ist es vorbei. Und für den anderen ist es dann sehr oft eine Enttäuschung. Und diese Enttäuschung, die wird dann natürlich auch kommuniziert, weil die nächste Projektion, und das ist wirklich wichtig zu verstehen, die nächste Projektion besteht darin, dass der andere sagt zu ihnen, du bist schuld. Oder du warst schuld, es war deine Schuld. Wenn du nur nicht, hättest du das nicht anders machen können. Und wenn das jetzt oft passiert im Leben, und es passiert normalerweise im Leben einer 3-5 oft, dass sie für schuldig gehalten wird, dass sie als das Problem gesehen wird, zumindest nach einiger Zeit, dann braucht man natürlich schon ein ganz robustes Selbstbewusstsein, um da nicht langsam sich sehr destruktive Fragen zu stellen. Mit anderen Worten, die Gefahr besteht, dass durch die Projektion der Außenwelt die 3-5 tatsächlich zu glauben beginnt, es war mein Fehler, es war meine Schuld, und dann ist man tatsächlich schuldbeladen. Und dann entsteht etwas, was ganz ungesund ist. Also es entstehen sogar 2 Dinge, die sehr ungesund sind. Das eine ist, wenn ich tatsächlich glaube, dass ich schuldig bin, dann möchte ich gleichsam meine Schulden bezahlen, damit ich wieder ausgeglichen bin, damit meine Bilanz gleichsam ausgeglichen ist. Und wenn Sie versuchen, diese Schulden zurückzuzahlen, die Sie in Wahrheit gar nicht haben, dann wird es immer jemanden geben, ich schwöre Ihnen, dann wird es immer jemanden geben, der sehr bereit ist, Ihre Zahlungen entgegenzunehmen, ohne sie jemals freizusprechen. Und das ist leider ein gar nicht so seltenes Schicksal der 3-5, dass er sich gleichsam in diesem Schuldthema verstrickt und dann nicht mehr daraus rauskommt. Dass das dann für den Selbstwert nicht gut ist, ist auch klar. Und es führt noch zu etwas anderem, was sehr ungünstig ist für eine 3. Es entsteht dann, es kann im Extremfall dazu führen, dass man quasi in gar keine neuen Erfahrungen mehr einsteigen möchte, weil man auf gar keinen Fall wieder etwas falsch machen möchte. Also das ist sozusagen die Gefahr in der 3-5. Also man muss ja auch, tut mir leid, über die schlechten Nachrichten sprechen. Und es beginnt sehr oft schon in der Kindheit. 3-5er sind Menschen, die eine Tendenz haben, sich zu opfern. Und zwar zum Beispiel im Rahmen einer Familie für den Ausgleich. Also nehmen wir mal an, Sie haben die Eltern und die Eltern haben 2 Kinder und die Eltern haben eine schlechte Beziehung. Das von den beiden Kindern, das die 3-5 ist, wird versuchen, die Beziehung der Eltern zu retten. Wird sozusagen alles tun, damit irgendwie die Familie zusammenbleibt und beginnt sich in diesem Sinne zu opfern für das System, für das Ganze. Aber das geschieht automatisch. Das sind natürlich nicht bewusste Entscheidungen, sondern das passiert automatisch. Man könnte sagen, die 3-5 opfert sich 3, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen 5. Und dann kann es natürlich auch noch ganz andere Formen von zum Opfer werden geben. Eine ganz banale wäre wiederum als Illustration, wenn der 3-5er zum Beispiel ein offenes Emotionalzentrum hat, und die Eltern haben eine schlechte Beziehung und sind emotional definiert, zumindest einer davon, dann wird das Kind die unterdrückten negativen Emotionen der Erwachsenen ausdrücken, die projizieren auf das Kind ist das Problem, und so mancher 3-5er ist dann in irgendeiner Erziehungsinstitution gelandet, weil die Eltern zutiefst davon überzeugt waren, dieses Kind ist das Problem, dieses Kind hat die Familie ruiniert und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir aber auch wirklich uns das Potenzial anschauen. Was Sie als 3.5 zuerst mal wissen müssen ist, Sie sind eigentlich nicht ein wahnsinnig persönlicher Mensch. Es geht Ihnen um die Erfahrung. Und das gilt für alles. Objektiv besteht Ihre Rolle darin, Erfahrungen zu machen und aus denen zu lernen. Dabei ist die Projektion hilfreich, weil Sie Chancen dafür bekommen. Und wenn je wieder jemand zu Ihnen sagen sollte, du hast mich so enttäuscht, von dir hätte ich mir was ganz anderes erwartet, du bist schuld, dass unsere Beziehung nicht mehr funktioniert oder was auch immer, dann brauchen Sie wirklich diese innere Festigkeit sagen zu können, es tut mir leid, dass du dich getäuscht hast. Aber Sie dürfen sich keine Schuld anhängen lassen. In dem Moment, wo das geschieht, sind Sie quasi verloren. Also das ist fast der Eckpfeiler schlechthin, um sozusagen eine gesunde 3.5 zu bleiben oder zu werden. Das Potenzial der 3.5 ist natürlich ungeheuer. Wenn ich Erfahrungen mache, werde ich erfahren. Und ich lerne durch das Leben, ich lerne nicht aus Büchern, ich lerne aus der praktischen Erfahrung und bin als 3.5 auch ein totaler Pragmatiker. Was eine 3.5 wirklich interessiert ist, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, ist es gut und wenn es nicht funktioniert, brauche ich es nicht. Ganz einfach. In dem Sinne ist natürlich jedes Experiment auch eine Untersuchung, eine praktische Untersuchung, ob etwas funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kommt dieses Bindung brechen, das heißt, dann brauche ich es auch nicht. Und das gilt für einen Beruf, das gilt für eine Ausbildung, das gilt für einen Ferienort und das gilt für einen Partner oder eine Partnerin. Also es ist ein ganz pragmatisches Herangehen, durch Erfahrung herausfinden, ob es funktioniert oder ob es für mich funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist sozusagen dieses Bindung brechen quasi ein Gebot der Stunde. Nur ein Verrückter würde ewig bei etwas bleiben, was nicht funktioniert. Also das ist mal eine sehr wichtige Basis. Und ein anderer sehr wichtiger Punkt ist eben, keine Angst davor zu haben, dass mal was schief geht. Weil im Augenblick, wo ich es wirklich mache, die 3 ist ja die Linie, die es wirklich macht, ne? Die nicht drüber nachdenkt oder drüber redet, sondern die es wirklich macht. Und im Augenblick, wo ich es mache, ist alles möglich. Das ist immer riskant. Da kann immer etwas schief gehen. Und wenn ich mir dann sozusagen jedes Mal, wenn etwas schief gegangen ist, das zu Herzen nehme oder mir vom Außen einreden lasse, es war meine Schuld, dann habe ich natürlich wirklich, dann habe ich den Märtyrerweg, nicht? Die 3 ist ja auch der Märtyrer, dann werde ich quasi geopfert auf dem Altar der Erfahrung und fühle mich auch noch schlecht damit. Nein, es muss genau umgekehrt sein. Ich mache eine Erfahrung, wie ein Wissenschaftler ein Experiment macht. Ich möchte wissen, zuerst mal möchte ich wissen, wie es ist, weil ich bin ja neugierig als dritte Linie. Ich möchte einfach wissen, wie es ist. Zweitens werde ich, ob es mir bewusst ist oder nicht, dabei herausfinden, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, wunderbar. Und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es etwas zu lernen. Entweder, dass es grundsätzlich nicht funktioniert oder dass es nicht auf diese bestimmte Art und Weise funktioniert, in der ich es versucht habe. Und dann kommen wir in diesen Versuchs- und Irrtumsprozess hinein, der natürlich eine hohe Frustrationstoleranz braucht, weil die Wahrheit ist, das meiste funktioniert nicht, oder? Also, Sie sind eine 3.5, Sie werden mir zustimmen, Sie wissen das, das meiste funktioniert nicht. Das ist ganz normal, dass es nicht funktioniert. Daher muss ich das auch aushalten können. Weil auf der anderen Seite wartet gleichsam der Triumph. Und der Triumph der 3.5 ist natürlich dort, wo alle gesagt haben, das kann nicht funktionieren und mach das nicht und das wird schief gehen und wie kannst du nur. Dort, an diesem Punkt, etwas zu entdecken, was noch niemand vorher entdeckt hat. Also mit anderen Worten, quasi die goldene Nadel im Heuhaufen zu finden. Und alle haben einfach nur den Heuhaufen gesehen, den uninteressanten. Und die 3.5 hat es riskiert. Und siehe da, da hat auf einmal etwas funktioniert, was niemand für möglich gehalten hat. Und Sie merken schon, von der Beschreibung her, eine 3.5 braucht ein ganz schönes Durchhaltevermögen. ein nicht zu unterschätzendes Durchhaltevermögen. Die goldenen Nadeln liegen meistens nicht auf dem Heuhaufen obendrauf. Da muss man schon ganz schön tief hineingraben, erfahrungsmäßig hineingraben. Was auch in der 3.5 drinnen ist, das ist, naja, sie hat eine deutlich anarchistische Note. Das heißt, sie ist gerne gegen etwas oder jemand, insbesondere wenn es dabei um eine Autorität geht. Das ist per se natürlich nichts Schlechtes und gehört zu dieser Rolle dazu. Die 3.5 hat auch oft eine bemerkenswerte Zivilcourage. Also der 3.5er kann jetzt auch in der Schule der Schüler sein, der sich opfert und zum Beispiel einen schlechten Lehrer konfrontiert. Im Grunde im Namen der Klasse, aber oft genug kriegt natürlich dann der 3.5er die Strafe, obwohl sich der Lehrer die Sache zu Herzen nimmt und es den anderen Schülern zugutekommt. Das heißt, dieses Märtyrersein, dieses etwas auf sich nehmen, was auch für andere sehr gut sein kann, das ist auch ein durchgehender Zug der 3.5, aber es versteht sich schon von selbst, dass das Entscheidungen sind, die man, wenn möglich, sehr bewusst, sehr gewissenhaft treffen sollte, weil das kann immer für mich persönlich schief gehen, selbst wenn es allgemein gesprochen richtig und gut ist. Also dieser anarchistische Zug in der 3.5, der ist jetzt insofern ambivalent, weil auf der einen Seite kann es sehr wertvoll sein, sagen wir mal, Autoritäten zu prüfen. Auf der anderen Seite, durch die Anpassungsfähigkeit der 3, ist eigentlich der Kontakt mit höheren Kräften sehr hilfreich. Schau, sie sind einfach natürlicherweise anpassungsfähig. Das heißt, insbesondere natürlich an ihre Umgebung und die Menschen ihrer Umgebung. Und sehr oft findet das statt, ohne dass es ihnen überhaupt auffällt. Jetzt klarerweise, wenn sie sich, ich sage es jetzt mal ganz naiv wertend, wenn sie sich in einer minderwertigen Umgebung finden, dann passen sie sich an die minderwertige Umgebung an. Und wenn sie sich in einer hochwertigen Umgebung befinden, passen sie sich an die hochwertige Umgebung an. Das heißt, die Umgebung spielt für Dreier eine große Rolle, weil eine gewisse Anpassungsfähigkeit ist immer da und kann und soll auch gar nicht verhindert werden. Gleichzeitig sind jetzt aber gerade höhere Kräfte sehr schwierig zu akzeptieren für eine 3.5, weil sie eigentlich gern, wenn eine Autorität da ist, so gern ein bisschen dagegen arbeitet und die testen möchte. Auch das ist, wie wir sehen werden, ein Thema, das man eigentlich letztlich nur über Strategie und Autorität klar und korrekt entscheiden kann. Wenn die 3.5 nicht aufhört, Erfahrungen zu machen, wenn sie sich nicht dafür steinigt oder kreuzigt, wenn mal was schief geht, sondern einfach daraus lernt, wenn sie den Mut hat, einen Fehler anzuerkennen, ohne sich deswegen schlecht oder schuldig zu fühlen, dann ist das allerdings ein Weg, der zu großen praktischen Erfolgen führen kann. Nicht, wenn ich immer wieder in schwierigen Situationen bin, wenn ich immer wieder Dinge ausprobiert habe, auch jene, von denen mir alle anderen abgeraten haben, dann weiß ich mehr, dann ist meine Erfahrung sozusagen weiter als die Erfahrung anderer Menschen. Ich kenne mich in vielen Dingen des Lebens aus, und wenn das lange genug der Fall war, naja, dann kann man eben auch in der Welt, wie sie wirklich ist, ja, die praktisch erfahrbare Welt, das ist ja die wirkliche Welt, dann kann man natürlich auch in der Welt, wie sie wirklich ist, sehr, sehr erfolgreich werden. Also die dritte Linie hat ja auch einen gewissen Bezug zum Materialistischen, zum Finanziellen. Jeder 3.5er braucht sozusagen Geld und möchte auch Geld haben, aus dem einfachen Grund, erstens möchte er natürlich seine Experimente machen, die ja auch ganz schön schräg sein können. Und dann ist ja auch die fünfte Linie da, eine 3.5 hat ja auf alle Fälle, sagen wir mal, auch ketzerische Eigenschaften, ketzerische Interessen. Mit 3.5 kann ich auch keynoten, ich mache ketzerische Erfahrungen. Ich mache Erfahrungen, die sehr ungewöhnlich sind und die sind manchmal ganz schön kostspielig, beziehungsweise können ganz schön kostspielig werden. Also in gewisser Weise kann man sagen, wenn die 3.5 genug materielle Mittel zur Verfügung hat, dann blüht sie in dem Sinne auf, dass sie die Erfahrungen machen kann, die sie wirklich machen will, und das sind dann natürlich auch jene, aus denen sie am meisten lernen wird. Und so kann also nach und nach jemand entstehen, der auf der materiellen Ebene außerordentlich erfolgreich ist, weil er praktische Erfahrungen gesammelt hat und damit jene Fehler, die die meisten machen, die noch keine praktische Erfahrung haben, nicht mehr macht. Gleichzeitig verstehen wir aber auch, dass das ein holpriger Weg ist. Da wird es zwischendurch auch mal eine Delle geben oder einen Absturz. Es hat interessanterweise, ich weiß nicht genau, vor 10, 15, 20 Jahren, hat es einen Wirtschaftsminister in Österreich gegeben, der hat den Begriff des redlichen Scheiterns eingeführt für Unternehmer, für Unternehmer und Unternehmern. Und der hat sinngemäß gesagt, bevor einer nicht ein- oder zweimal in Konkurs war, kann er nicht wirklich erfolgreich werden. Ich kenne das Design dieses Herrn leider nicht, aber das passt eigentlich sehr gut zur 3.5. Der Konkurs, den ich habe, ist nicht dazu da, mir sozusagen den Boden unter den Füßen wegzuziehen und mich schlecht fühlen zu lassen, sondern er ist eine Gelegenheit zu lernen und eines Tages werde ich vielleicht, weil ich einmal durch einen solchen Prozess gegangen bin, ganz besonders erfolgreich sein. Das heißt, eine 3.5 braucht ja schon Mut. Den Mut, dem Unbekannten zu begegnen, den Mut, auch dem Fehlschlag oder dem Versagen quasi ins Auge zu schauen und dann auch noch die innere Stärke, das nicht möglichst schnell wegzuwischen, sondern eben das daraus zu lernen, was gelernt werden kann. Im Laufe der Zeit, kann man sich vorstellen, wird es dann natürlich ein bisschen ruhiger. Einerseits, weil man ja nicht mehr alle Erfahrungen ewig wiederholen muss. Und zweitens, weil natürlich schon viel gelernt wurde. Das heißt, die Probleme und die Abstürze und die Dinge, die nicht funktionieren, ja, die gibt es im Leben immer wieder natürlich. Aber bestimmte Dinge liegen dann eben auch schon mal hinter dieser 3.5. Und dann beginnt sozusagen die Investition, die getätigten Investitionen durch verschiedenste Erfahrungen langsam ihre Zinsen zu tragen. Also das ist eben die andere Seite. Wenn Sie irgendwo von einem Self-Made-Millionär lesen, dann da ist mit Sicherheit ein höherer Prozentsatz von 3.5ern dabei. Aber bei den total gescheiterten Menschen, die sich für furchtbar schuldig halten und sozusagen kein Bein mehr hochkriegen, gibt es auch eine höhere Prozentzahl von 3.5ern. Das heißt, Sie, nachdem Sie nun mal 3.5 sind, Sie stehen jetzt in gewisser Weise vor beiden Möglichkeiten. Sie können furchtlos neugierig, immer wieder für neue Erfahrungen offen sein, sei es nur, um sie zu machen oder um daraus zu lernen und vielleicht machen Sie auch eine Entdeckung. Oder Sie können gleichsam sich schlecht fühlend, sich klein fühlend, minderwertig fühlend und verängstigt versuchen, nur ja nichts falsch zu machen, was im Extremfall dazu führt, dass man quasi nichts mehr tut, dass man für nichts mehr offen ist. Und das wäre tatsächlich der schlimmste Fehler, weil in dem Augenblick, wo eine dritte Linie keine Erfahrungen mehr macht, endet ihr Lernprozess. Sie kann nur aus Erfahrungen lernen. Wenn wir das Profil betrachten unter dem Aspekt der äußeren Autorität, was ist sozusagen die Erfüllung der dritten Linie als äußere Autorität, dann ist es etwas ganz Klares. Ich bin eine äußere Autorität durch meine Erfahrungen. Und das, was ich durch meine Erfahrungen herausgefunden habe, das kann ich fünfte Linie verbreiten. Also auch wenn die 3.5 ein personales Profil ist, heißt es nicht, dass sie nichts verbreiten kann. Es ist ja eine fünfte Linie da, die Universalisierung. Eine 3.5 kann auch durchaus eine Menge Menschen anziehen, kann auch so, ja, wenn ich sage Guru-Status, aber Sie verstehen schon. Also kann eine Person werden, die aufgrund ihrer praktischen Erfahrung und der Projektion sozusagen auch eine gewisse Zustimmung erfährt unter anderen Menschen. Das ist die positive Seite. Und wenn die äußere Autorität der 3.5 auf ihrer realen Erfahrung beruht, dann hat sie wirklich Wert. Ne? Dann hat sie wirklich Wert, weil in der 3 steckt glücklicherweise an sich drinnen dieses immer wieder probieren. Das heißt, wir haben natürlich mit der 3.5 auch so etwas wie den Überlebenskünstler. Ja, wenn alles schief gegangen ist, wenn alle anderen nicht mehr aufstehen, Die 3.5 steht immer wieder auf, das Stehaufmännchen. Und von daher, das kann eine sehr wertvolle äußere Autorität sein, insbesondere um andere Menschen durch Lebensphasen oder Erfahrungen zu begleiten, die sehr herausfordernd sind und die 3.5 schon gemacht hat. Also zuerst mache ich selber die Erfahrung, ich opfere mich, die Erfahrung zu machen, und dann, fünfte Linie, universalisiere ich sozusagen, was ich herausgefunden habe. Das ist, kann eine sehr wertvolle, praktisch orientierte äußere Autorität sein, die andere entweder begleitet durch schwierige Situationen oder ihnen vielleicht sogar hilft, diese zu vermeiden. Was bedeutet es jetzt, eine Frau zu sein mit dem Profil 3.5? Naja, es bedeutet eine ganze Menge verschiedener Dinge. Aber zuerst mal, und das wird in gewisser Weise durch den traditionellen weiblichen Archetyp noch unterstützt, zuerst mal bedeutet es eine hohe Anpassungsfähigkeit an den Partner. Und diese Anpassungsfähigkeit fällt ihnen zu einem erheblichen Teil selbst nicht auf, weil sie bis zu einem gewissen Grad ja natürlich ist. Schau, die Anpassungsfähigkeit ist ja eigentlich eine Überlebensgarantie. Anpassungsfähigkeit bedeutet, ich kann mich an verschiedene Kulturen anpassen, an verschiedene Lebenssituationen, an verschiedene Ernährungssituationen. Also es gibt eine hohe Flexibilität. Die 3 ist die Linie der Flexibilität. Und das stoppt natürlich nicht in einer Beziehung. Also in einer Beziehung passen sie sich an den Partner an und ein Teil dieser Anpassung wird ihnen selbst nicht bewusst sein, die läuft gleichsam automatisch. Und vom rein pragmatischen Standpunkt aus, und das ist ja quasi der Standpunkt der dritten Linie, funktioniert das auch. Also ihr Partner wird sich wahrscheinlich zuerst mal nicht beschweren, wenn sie sich an ihn anpassen, wenn sie bisher eben Tee getrunken haben und er trinkt Kaffee und jetzt trinken sie dann auch Kaffee, das wird ihn nicht stören. Und wenn sie dann doch in das Restaurant gehen, das er ausgesucht hat und nicht in das, in das sie eigentlich gehen würden, es wird ihnen wahrscheinlich nicht auffallen, weil in diesem anderen Restaurant geht es ihnen ja jetzt nicht schlecht. Es geht ihnen nicht schlecht. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung, weil über einen längeren Zeitraum führt dieses Muster dazu, dass sie sich komplett verlieren können, und dann kommt der Moment, wo sie eines schönen Tages aufwachen und quasi wirklich feststellen, ich bin hier einfach im falschen Film. Ja, quasi der macht mit mir, was er will, beziehungsweise er muss es noch nicht mal wirklich wollen, ich habe mich verloren. Ich bin gar nicht mehr als eigenständige Identität vorhanden. Und dann kommt dieses Bindungbrechen, das in diesem Beispiel nicht so sehr aus der pragmatischen Intelligenz der 3 kommt, sondern einfach nur mehr ein Befreiungsschlag ist. Ein Befreiungsschlag. Also jetzt weiß ich sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, wie es einen Rückweg geben könnte aus dem, was da geschehen ist. Daher muss ich gehen, das ist die einzige Option, die ich noch habe. Also das ist mal ein wichtiger Punkt. Der wichtige Punkt, der letztlich dazu führt, dass es wichtig ist zu sehen, dass sie auch in einer Beziehung, die ihnen jetzt wichtig ist, sich nicht immer nur anpassen können. Das ist so wie die Garantie dafür, dass sie diese Beziehung eines Tages brechen werden. Also gerade wenn ihnen in einer Beziehung etwas liegt, ist es auch wichtig, dass sie sozusagen Stellung beziehen, dass sie bildlich gesprochen mal dabei bleiben, den Tee zu trinken oder in das Restaurant zu gehen, das ihnen das Liebere ist. Dann gibt es vielleicht irgendwo mal einen kleinen Konflikt, eine kleine Reiberei, eine Meinungsverschiedenheit. Aber sie geraten nicht in diesen Sog, fast möchte ich jetzt sagen, der Rückgratlosigkeit, der so leicht passieren kann. Weil es kommen ja die Erwartungen des Partners auch dazu. Sie sind eine fünfte Linie. Nicht wie sie der kennengelernt hat, hat er in ihnen seine Traumfrau gesehen. Und jetzt besteht eben tatsächlich die Gefahr, dass er sich zumindest eine Zeit lang opfern, diese Traumfrau zu sein, die sie natürlich nicht sind. Hand aufs Herz. Sie sind auch ein quasi normaler Mensch. Das heißt, sie haben auch ihre Eigenheiten, ihre Fehler, ihre Schwächen. Sie haben definitiv ihre Ketzereien, ihre schrägen Dinge. Und ich sage Ihnen was. von Zeit zu Zeit müssen sie die Bindung brechen. Es ist eine dritte Linie. Und Bindung brechen heißt jetzt nicht immer, ich habe eine Affäre oder so etwas. Kann natürlich auch sein und soll auch schon vorgekommen sein. Aber eine dritte Linie muss raus können. Eine dritte Linie braucht Frischluft. Ja, also nichts ist für eine dritte Linie schlimmer als ein Partner, der dauernd auf ihr drauf sitzt. Da kriegt sie keine Luft mehr zum Atmen und dann, das ist auch so eine Situation, wo sie einfach irgendwann nur davonlaufen kann, weil das nicht mehr auszuhalten ist. Also das Bindungbrechen kann zum Beispiel auch darin bestehen, dass man auch in einer Beziehung immer wieder mal Zeit allein verbringt. Dass man auch in einer Beziehung mal eine Woche allein auf Urlaub fährt. Oder das kann natürlich auch von der Lebenssituation her, das kann auch sein, dass man zum Beispiel beruflich immer wieder unterwegs ist und dann sozusagen rauskommt aus diesem Raum der Beziehung und dann kriegt man die Frischluft, die man braucht und dann kann man wieder zurückkommen. Das heißt, die Kontinuität einer Dreie, die mögliche Kontinuität einer Dreie, entsteht als Folge einer Kette von Diskontinuitäten. Also sozusagen Bindung eingehen, Bindung brechen, aber jetzt nicht brechen im Sinne von ich bin weg, sondern ich bin ein bisschen weg. Ich bin eine bestimmte Zeit weg. Und dann komme ich wieder und dann gehe ich wieder. Also das ist eine der natürlichen Möglichkeiten für dritten Linien, eine Kontinuität aufzubauen, auch in einer Beziehung. Und außerdem hilft das natürlich sehr, sich nicht überanzupassen. Weil Sie werden feststellen, jedes Mal, wenn Sie ein bisschen alleine sind, sagen wir mal eine Woche, oder zwei wäre natürlich noch besser, aber sagen wir mal eine Woche, Sie werden sofort feststellen, dass sich gewisse Gewohnheiten wieder ändern. Ja, Ihr Rhythmus, was Sie essen, also ganz bestimmte Dinge werden Ihnen sofort auffallen, die Sie anders machen, wenn Sie allein sind. Und dadurch wird Ihnen, wenn Sie wieder zurück sind in Ihrer Beziehung, auch klar, wo Sie sich angepasst haben, ohne es zu bemerken. Und dann kann überhaupt erst eine bewusste Entscheidung stattfinden, ob Sie das tatsächlich wollen oder nicht. Naja, und wenn sozusagen eine Beziehung zu Ende geht, dann liegt es eben in der Natur dieses Profils, dass Ihnen der Partner immer die Schuld geben wird. Also es wird immer irgendetwas sein, woran Sie schuld sind. Und das wird natürlich auch mit dem entsprechenden Groll sozusagen als Vorwurf formuliert. Und dagegen müssen Sie sich gleichsam innerlich schützen. Also Sie haben das Recht zu sein, wer Sie sind. Punkt. Ja, das ist, eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, aber es ist natürlich nirgends eine Selbstverständlichkeit. Also ist es hier besonders wichtig. Sie haben das Recht zu sein, wer Sie sind. Egal, was Sie gemacht haben, egal, wie Sie sich verhalten haben, Sie haben grundsätzlich das Recht dazu. Und wenn Ihnen jemand die Schuld zuweist, am Scheitern einer Beziehung zum Beispiel, oder am Scheitern von irgendetwas anderem, dann ist es wirklich notwendig, dass Sie diese innere Stellung beziehen und selbstverständlich auch im Außen. Der einzig richtige Satz, und ich weiß, er wird in diesem Reading wahrscheinlich 3 oder 4 Mal vorkommen, weil er so wichtig ist, die einzig richtige Antwort lautet, schade, dass du dich getäuscht hast. Es tut mir wirklich leid, dass du dich getäuscht hast. Für mich war es eine Erfahrung. Und aus der Haltung heraus können Sie sozusagen, egal wie etwas zu Ende geht, egal wie ein Experiment ausgegangen ist, sozusagen erhobenen Hauptes weitergehen und offen bleiben für eine neue Erfahrung, weil das ist es, wozu Sie eigentlich da sind. Erfahrungen zu machen, um sie dann, gegebenenfalls, auch an andere weiterzugeben, Erfahrungen zu machen, einfach damit sie gemacht werden und damit sie daraus lernen können. Und das gilt selbstverständlich auch und ganz besonders im Bereich von Beziehungen. Wenn Sie zwischen 30 und 50 sind und ein Profil 3-5 haben, dann ist das jetzt natürlich eine sehr spannende Phase. Das erste Lernen ist vorbei. Das heißt, das, was so bis 30 eben gelernt wird, und die Zeit bis 30 ist natürlicherweise bei einer 3-5, sagen wir mal, besonders instabil und besonders wellig, aber da kann sehr viel Praktisches schon gelernt worden sein. Und die praktische Erfahrung, die eine 3-5 gesammelt hat, gibt dir in gewisser Weise auch das Selbstbewusstsein. Ja, also selbst die Erfahrungen, die wirklich nicht geklappt haben, können einen großen Beitrag leisten zum gesunden Selbstbewusstsein der 3-5, weil man es ja doch irgendwie geschafft hat. Zumindest hat man es geschafft, wieder rauszukommen und das, was nicht geklappt hat, hinter sich zu lassen. Und jetzt natürlich diese Phase von 30 bis 50, da geht es ja dann eigentlich so ein bisschen um die Etablierung eines Menschen in der Welt, wie sie ist, nicht? Also das ist ja typischerweise die Zeit, wo Familien gegründet werden, wo sich die Etablierung in einem Beruf oder in einer Tätigkeit ergibt. Also das ist so die Zeit, wo man seine Füße auf den Boden kriegt. Aber als 3-5er haben sie nie beide Füße auf den Boden. Das ist jetzt irgendwie das Besondere, was es nicht nur zu beschmunzeln, sondern vor allem gern zu haben gilt. Also für eine 3-5 wird das Leben nie ganz langweilig sein. Es sei denn, sie opfern sich für irgendetwas. Und das kann ja auch der Fall sein und kann ganz leicht passieren. Wir dürfen nie vergessen, nicht? Die 3-5, das bedeutet eben auch, ich opfere mich, um die Erwartungen anderer zu erfüllen oder sozusagen auch einer Situation. Also das ist so, wissen Sie, wenn ein Elternteil dement wird und es gibt 3 Geschwister, derjenige, der Mensch, der dann, die demente Mutter die nächsten 15 Jahre pflegt, das könnte sehr leicht der 3-5er sein, der sich dafür opfert, die Erwartungen zu erfüllen. Also auf diese Dinge muss man natürlich achten. Und dann ist es vielleicht auch nicht so spannend, nicht, wenn man das tut. Aber es ist natürlich in jedem Fall auch eine Erfahrung, aus der man etwas lernen kann. Also man kann nicht von außen sagen, ob so eine Entscheidung quasi richtig oder falsch wäre. Also meine Aufgabe ist nur darauf hinzuweisen, dass solche Entscheidungen oft zustande kommen bei einer 3-5, weil sie sich sozusagen ganz automatisch opfert, weil das so ein bisschen auch in ihrer Natur liegt. Das muss aber nicht bedeuten, dass es richtig ist. Aber wenn wir jetzt sozusagen von einer, sozusagen einigermaßen einem quasi normalen Lebenslauf ausgehen, dann wäre jetzt das die Zeit von sozusagen Beziehung und Beruf, nicht? Als zentrale Themen Beziehung und Beruf. Und da ist jetzt natürlich eine 3-5, das sind jetzt 2 Felder, wo man sich ja eher sowas wie Stabilität vorstellt. Und das wird so nicht sein. Das wird so nicht sein. Einerseits, weil die 3 designed ist, immer wieder Dingen zu begegnen, die eine gewisse Instabilität mit sich bringen. Und zweitens, weil die 3 halt nicht bei einer Sache bleibt, außer es funktioniert wirklich ganz gut. Das kann sein, aber es ist nicht oft der Fall. Ne? Also eben dieses Bindung eingehen, Bindung brechen, egal auf welcher Ebene, ist in gewisser Weise ein notwendiges Muster, weil sonst würde die 3 ja aufhören, neue Erfahrungen zu machen. Und das muss überhaupt nichts Dramatisches sein. Das kann sein, ich arbeite 5 Jahre bei einer Firma und jeder andere würde dort bleiben, aber sozusagen mich juckt's und ich fange was Neues an oder gehe zu einer ganz anderen Firma oder in eine andere Branche. Nur, um ein Beispiel zu sagen, dann wird's natürlich auch nicht so selten vorkommen, dass eine 3-5, sagen wir mal so um die 30, eine Beziehung eingeht und vielleicht sich so um die 40 wieder trennt in der Uranus-Opposition. Aber ich meine, das sind um Himmels Willen keine Voraussagen, das sind Beobachtungswerte. Und das 3-5 ist das Wichtigste, dass ich verstehe, das, so ist es. Das bin ich. Das ist nichts, was ich beklagen sollte, sondern das ist in den meisten Fällen ein natürlicher Teil meines Lebens, der es mir erlaubt, im Laufe eines Lebens mehr Erfahrungen zu machen. In gewisser Weise kann man sagen, manchmal sogar wirklich mehr als ein Leben im Rahmen dieses Lebens zu haben. In all diesen Veränderungen wird die Projektion eine Rolle spielen, aber eben auch, sagen wir mal, eine gewisse Abenteuerlust, eine gewisse Offenheit für das Neue. In all diesen Erfahrungen kann es dazu führen, dass sie mit der negativen Projektion zu tun bekommen, du bist schuld und du hast mich so enttäuscht und wie konntest du nur. Und in all diesen Fällen lautet der wichtigste Satz, den ich sicher noch 4-mal wiederholen werde, schade, dass du dich getäuscht hast. Schade, dass sie sich getäuscht haben. Ja, also es ist ganz wichtig, dass wenn eine Erfahrung zu Ende geht und sie in eine andere wechseln, dass sie sozusagen erhobenen Hauptes das tun und sich nicht schuldig fühlen, sondern verstehen, dass die Projektion, die natürlich eine große Rolle in all dem gespielt hat, für diese Projektion kann niemand etwas. Sie können nichts dafür und der andere kann natürlich auch nichts dafür. Daher kann man wirklich sagen, ganz aufrichtig kann man sagen, es tut mir leid, dass du dich getäuscht hast, Aber mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Als Generator, als nicht emotionaler Generator, haben Sie einfach sakrale Autorität. Und das ist eigentlich technisch die einfachste Vorgangsweise, die man sich vorstellen kann. Also jedenfalls, wenn es darum geht, zu verstehen, wie es funktioniert. Aber auch eine einfache Vorgangsweise hat gleichsam ihre Tücken. Und die erste Schwierigkeit ist, dass Sie aufhören müssen, initiativ zu sein. Und das ist nicht einfach. Erstens, weil wir ja im Allgemeinen angehalten werden, initiativ zu sein. Nicht? Also man muss doch Initiative zeigen. Nicht? Damit beweist man quasi, dass man ambitioniert ist. Zeigt Initiative. Und zweitens, als Generator, Sie verfügen ja über eine Menge Energie. Die Energie will irgendwo hin. Und Sie haben einen Verstand, der ist neugierig. Nicht? Der ist offen, der ist neugierig, der will etwas erleben. Der ist für alle möglichen Dinge offen. Also für die schrägen, ungewöhnlichen mehr als für die normalen, aber grundsätzlich ist er für Erfahrungen offen. Also was passiert dann? Ihr Verstand denkt sich was Interessantes aus und Sie haben quasi die Hoffnung, dass Sie das jetzt mit Ihrer Energie einfach umsetzen können. Wie Sie wahrscheinlich schon herausgefunden haben, funktioniert das aber nicht. Nein, es gibt Schwierigkeiten, es klappt nicht richtig, es gibt Widerstände, die Sache wird eher frustrierend. Dann kommt die dritte Linie, die sagt, Bindung eingehen, Bindung brechen, wenn es nicht funktioniert, lassen wir es sein. Also lassen Sie sein und fangen irgendetwas anderes an, im Wesentlichen auf die gleiche Art und Weise, was natürlich zu einer Wiederholung des Geschehens führt, auch wenn sich die Oberfläche ein bisschen geändert hat. Jetzt, wenn das eine Zeit lang so geht, was erleben Sie dann? Sie erleben eine Kette von Niederlagen. Ich habe es begonnen, ich habe mich bemüht, es hat nicht funktioniert, ich habe es hingeschmissen. Ich habe es begonnen, es hat nicht funktioniert, obwohl ich mich bemüht habe, ich habe es hingeschmissen und so weiter. Das geht nicht spurlos an Ihnen vorüber. Einerseits, weil es sowieso nicht spurlos an einem vorübergehen kann. Und zweitens, weil natürlich dann noch im Außen die Projektion dazu kommt. Jedes Mal, wenn etwas schief geht, wird auch eine Annahme da sein, dass es Ihr Fehler war, dass es Ihre Schuld war, dass Sie es hätten besser machen können. Also da müsste man schon ein eisernes Selbstbewusstsein haben, wenn man das so ohne weiteres wegstecken würde. Also die Lösung beginnt damit nicht initiativ zu sein, aus dem ganz einfachen Grund, weil nur dann ist die Reaktion möglich. Während ich initiativ hinter was herlaufe, kann ich nicht reagieren. Und in diesem auf die Frage warten, die Frage des Lebens, können Sie darauf vertrauen, ganz sicher darauf vertrauen, dass Sie unter Anführungszeichen nicht übrig bleiben werden, weil Sie haben die fünfte Linie im Profil. Sie ziehen Möglichkeiten an, Sie ziehen Angebote an, Sie ziehen Fragen an. Das ist Ihr Wesen, dafür müssen Sie nichts tun. Sie müssen wirklich nur da sein, das kommt schon. Und dann, wenn Sie etwas gefragt werden durch das Leben, durch einen Menschen, durch eine Situation, dann haben Sie eine Reaktion. Und die Reaktion ist auch in Ihrer Bewertung eigentlich ganz einfach. Dies entweder eine positive Reaktion, das heißt, sie mobilisiert Kraft, das wäre das Entscheidende, jedenfalls bei den wichtigeren Entscheidungen, oder eben nicht. Man kann auch eine negative Reaktion haben, aber ob Sie keine Reaktion haben oder eine negative, kommt praktisch aufs selbe raus. Wenn es Ihre Kraft nicht mobilisiert, dann ist es nicht für Sie, basta. So, dadurch wird sichergestellt, dass das, was Sie jetzt tun werden, oder die Erfahrungen, in die Sie eintreten werden, befriedigend sein wird. Sie werden das gerne machen. Es wird sozusagen Ihre Energie, Sie werden Ihre Energie einsetzen und es wird Ihnen eine gewisse Freude bereiten, dass Sie das tun. Und das ist jetzt bitte der entscheidende Satz, unabhängig davon, was schlussendlich dabei rauskommt, das ist jetzt für jeden Menschen sehr schön, aber für eine 3-5 ist es wie Weihnachten und Ostern zusammen. Wenn ich designed bin, durch meine Rolle designed bin, Erfahrungen zu machen, auch Erfahrungen zu machen, die nicht funktionieren. Das heißt, wenn das Misslingen oder das Scheitern ein unvermeidbarer Teil meines Prozesses ist, dann ist ja die entscheidende Frage, wie ich damit umgehen kann. Und wenn Sie korrekt eingestiegen sind und etwas hat schlussendlich nicht geklappt, dann können Sie sagen, na gut, aber an sich hat es mir trotzdem Freude gemacht. Ich habe das gern gemacht. Und dann hat es nicht geklappt. Okay, das heißt, jetzt ist es Zeit weiterzuziehen. Aber Sie müssen dann sozusagen nicht gebückt und gebrochen weiterziehen, sondern erhobenen Hauptes. Ich habe mich richtig entschieden, ich habe was ausprobiert. Dadurch habe ich unweigerlich etwas gelernt. Okay, das hat nicht funktioniert, jetzt ist das Nächste dran. Und das Nächste dran heißt nicht, ich initiiere, sondern ich warte darauf, dass mir jetzt mal das Leben wieder einen anderen Vorschlag macht. Also mit anderen Worten, dann können Sie befreit offen sein für jede Frage des Lebens. Einmal, weil Sie wissen, wie Sie sich entscheiden können. Und zweitens, weil Sie wissen, wenn Sie sich positiv entscheiden, kann in einem tieferen Sinn gar nichts mehr schiefgehen. Entweder fahren Sie äußerlich gesehen einen Erfolg ein oder Sie machen den nächsten notwendigen Lernschritt. Ja, wir haben jetzt einen weiten Weg miteinander zurückgelegt durch alle Höhen und Tiefen des Profils dieser Rolle, die wir designt sind, auf der Bühne des Lebens zu spielen. Und aus dem Grund möchte ich Ihnen sozusagen mal danken für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich auch für die Entscheidung, sich dieses Reading zu kaufen und dann eben auch anzuhören. Und gleichzeitig ist es jetzt wichtig, dass wir hinweisen auf die Begrenzung und die nächste Möglichkeit. Was ich mit Begrenzung meine ist, wir haben ja bei der Besprechung Ihres Profils gesehen, es funktioniert alles in einer Polarität. Jede Linie kann zu Qualitäten führen, die sehr erfüllend für uns sein können, aber sie kann natürlich auch zu Qualitäten führen, die alles andere als erfüllend sind, die schwierig sind oder vielleicht sogar leidvoll. Und die Entscheidung darüber, welche dieser beiden Seiten tatsächlich zum Tragen kommt, die liegt jetzt nicht im Profil selbst. Das muss man verstehen. Es ist wirklich wie das Kostüm auf der Bühne des Lebens. Wenn ich jetzt sozusagen die Rolle, keine Ahnung, des jugendlichen Helden habe, oder auch des Narren, das ist egal. Welche Rolle ich auch immer habe, ich trage das Kostüm, aber das Kostüm selbst erklärt mir nicht die Handlung. Das Kostüm selbst bestimmt nicht die Handlung. Ich kann als Narr Erfüllung finden und als jugendlicher Liebhaber und ich kann in beiden Rollen sozusagen kläglich abstürzen und versagen. Und das, die entscheidende Ebene, ist also Strategie und Autorität. Und darum möchte ich nochmal auf ein Thema zurückkommen, das ich schon am Anfang kurz erwähnt habe. Sollten Sie das Online-Einstiegsreading noch nicht haben, dann wäre das wirklich eine sehr, 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 sehr herzliche Empfehlung. Ich habe mich ja, weil es so wichtig ist, auch in diesem Profilreading bemüht, zumindest einige Kernsätze zu Ihrer Strategie und Autorität mit Ihrem Profil zu verbinden. Aber im Online-Reading haben Sie also in etwa 60, 65, 70 Minuten über die Zentren, die selbstverständlich auch eine ganz wichtige Ebene der Körpergrafik darstellen, und über Ihren Typus, Ihre Strategie und Autorität, also wesentlich ausführlicher als das, was Sie jetzt gehört haben. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil es gibt Ihnen die praktische Vorgangsweise, wie all die guten Dinge, über die wir beim Profil gesprochen haben, auch tatsächlich entstehen können. Also das ist wirklich die Bedienungsanleitung dafür, wie überlebe ich sozusagen auf der Bühne des Lebens, aber auch mehr als das, nicht nur wie überlebe ich dort, sondern wie überlebe ich dort als ich selbst und wie finde ich zu meiner spezifischen Erfüllung. Man kann das natürlich auch über ein Grundreading machen. Ein Grundreading ist dann sozusagen eine individuell handgefertigte, maßgeschneiderte Analyse, aber das Online-Einstiegsreading würde für diesen Zweck absolut reichen. Wenn Sie ein Mensch sind, Sie merken, ich bin jetzt so ein bisschen beim Werbung machen, ich hoffe, das stört Sie nicht. Wenn Sie ein Mensch sind, der sich gerne auch theoretisch mit Informationen beschäftigt, also zum Beispiel eine erste Linie würde mir einfallen, und Sie sich ein bisschen mit den Grundlagen des Human Designs vertraut machen wollen und darüber hinaus mit allen Zentren, also mit anderen Worten, mit einem tiefes Verständnis sowohl des Zentrums im allgemeinen Sinn, als auch des offenen und des definierten Zentrums, dann möchte ich sozusagen noch einen Tabubruch begehen. Ich möchte Ihnen ein Buch von mir empfehlen. Und zwar nicht speziell, weil es von mir ist, wirklich nicht. Aber es beinhaltet all diese Themen und ist bei uns als E-Book um 9,90 Euro erhältlich. Das heißt, es gibt, glaube ich, weltweit derzeit keine günstigere Informationsquelle, wenn Sie Ihr Einstiegswissen vertiefen wollen. Wenn Sie ansonsten an nächsten Schritten interessiert sind, dann bieten sich noch zwei Dinge unmittelbar an. Das eine wäre der Human Design Report. Das ist ein aus dem Englischen übersetztes Produkt, das anders als die Produkte, die Sie bis jetzt kennen, ist insofern, als es nicht in einer Thematik in die Tiefe geht, sondern einen Überblick über ganz viele verschiedene Elemente gibt, die im Human Design vorkommen. Also das ist nicht eine tiefgehende Erklärung, sondern das ist ein umfangreicher, interessanter Überblick. Und der ist in schriftlicher Form. Das muss man ja auch dazu sagen. Es gibt Menschen, die bevorzugen das Geschriebene und es gibt Menschen, die bevorzugen eben das Akustische. Und sollten Sie zu denen gehören, die sehr gerne das Geschriebene haben, dann ist der HD-Report natürlich also doppelt zu empfehlen. Und schlussendlich möchte ich Sie auf etwas hinweisen, was ein großer Schritt wäre, ich weiß das, aber ein großer, wertvoller Schritt. Human Design, ich weiß, dass Human Design wahnsinnig interessant ist. Und man kann sich intellektuell mit Human Design sein Leben lang beschäftigen, ohne dass das langweilig wird, aber leider auch, ohne dass sich in Ihrem Leben wirklich etwas verändert. Das heißt, Human Design muss letztlich gelebt werden. Human Design ist nicht etwas, was man glaubt. Human Design ist nicht einfach etwas, was man studiert, sondern um es gleichsam wirklich studieren zu können, muss man es beginnen zu leben. Und wir alle wissen, dass es zwar theoretisch relativ einfach ist, Strategie und Autorität zu verstehen, aber im realen Leben ist es alles andere als einfach, das zu erkennen und zu leben. Jetzt ein Reading ist ein wichtiger erster Anstoß und es gibt sicher Menschen, die in der Lage sind, nach einem einzelnen Reading ihren Weg zu gehen. Ich behaupte aber, nach mehr als 25 Jahren Erfahrung in diesem Prozess, das gilt für eine sehr kleine, glückliche Minderheit. Die absolute Mehrheit aller Menschen, und da nehme ich mich definitiv nicht aus, hätten ihren Weg nicht gefunden oder jedenfalls nicht so leicht gefunden, ohne weitergehende Prozessunterstützung. Dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann das auch immer wieder mit einem Analytiker, einer Analytikerin haben, wenn man zum Beispiel in schwierigen Lebenssituationen steckt, sich quasi von außen unterstützen lassen. Aber die allgemeine Empfehlung, die ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte, ist, sich in ein Seminar zu trauen, und zwar in das Living Design Seminar. Das ist ein Kurs, der nicht in erster Linie die theoretische Ausbildung zum Ziel hat, sondern Sie mit all dem Wissen, das da ist, nach einem Online-Einstiegsreading, nach einem Grundreading, nach einem Profilreading, mit diesen Dingen in einen praktischen Kontakt zu bringen. Das heißt, dass das Konzept, das Sie jetzt verstanden haben, zu einer lebendigen Erfahrung wird, die Sie in Ihrem Leben wiedererkennen können. Und darüber hinaus ist ein sehr, sehr wichtiger Schwerpunkt des Living Design Seminars das Fokussieren auf die Nicht-Selbstmuster in den offenen Zentren. Also, wenn Sie schon ein Online-Reading hatten oder wenn Sie mein Buch gelesen haben, dann wissen Sie theoretisch zum Beispiel, das offene Emotionalzentrum ist konfliktscheu und das offene Ego versucht, seinen Selbstwert zu beweisen. Aber Sie wissen noch nicht, wie genau sich das in Ihrem Leben äußert, in welchen Situationen passiert Ihnen das, mit welchen Menschen passiert Ihnen das besonders und wie verbinden sich diese Muster. Weil das Nicht-Selbst, das besteht nicht einfach aus isolierten mechanischen Mustern. Das Licht selbst ist sozusagen wirklich ein Schatten, es ist lebendig und es hat in dem Sinne sozusagen sein eigenes Leben und seine eigene Gestalt. Und wenn es uns gelingt, dieses Leben und diese Gestalt des Nicht-Selbst erfahrbar, erkennbar, erinnerbar zu machen, dann wird es natürlich ungleich leichter, das zu erkennen, wenn es sich gerade wieder mal erhebt in meinem Leben. Und das in ähnlicher Weise gilt das für Strategie und Autorität im positiven Sinn. ja, wenn ich ein Generator bin und ich soll reagieren, gut und schön, aber ich kenne jede Menge Generatoren, deren erste Frage nach 2-3 Wochen Praxis darin besteht, wie kann ich mir denn sicher sein, dass das eine Reaktion ist? Und das deutet eben genau auf dasselbe Problem hin. Ich habe das Konzept verstanden, aber ich weiß noch nicht, wie sich's genau anfühlt. Und das sind Dinge, die kann man in einem Kurs, wo es einen Dialog gibt, wo es eine 1-zu-1-Arbeit gibt und wo es vor allem auch andere Teilnehmer gibt, die ja genau die gleiche Problematik haben. Das lässt sich also in einem Kurs ungleich, und ich meine ungleich, tiefer, schneller und besser lösen als in jeder anderen Methodik. Und so ein Kurs ist natürlich vom Aufwand her ein Sprung. Das kostet jetzt nicht 59 oder 69 oder 79 Euro. Das kostet je nach Variante zwischen 350 und 450 Euro. Und wahrscheinlich muss man auch noch irgendwo hinfahren. Also es ist ein großer Schritt. Aber ich möchte wirklich sagen, es ist ein Schritt, der sich lohnt. Sie finden auf unserer Homepage immer aktuelle Kursangebote von Lernern, die ich persönlich ausgebildet habe, die eine große Erfahrung im Human Design und typischerweise auch noch in einem anderen Spezialbereich haben, die also an deren Kompetenz es wirklich keinen Zweifel geben kann und die jeder diesen Kurs auf ihre ganz individuelle Art und Weise machen. Das heißt, so sehr es um ein Thema geht im Living Design, so wird durch die verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen, die das anbieten, wird alles, kriegt natürlich auch wieder mal alles eine individuelle Note, und wir haben uns bemüht, die Kursbeschreibungen so zu gestalten, dass Sie das auch erkennen können, mit wem hätten Sie es gegebenenfalls zu tun, damit Sie sich eben den Menschen aussuchen können, der am besten zu Ihnen passt, bei dem Sie sich eingeladen fühlen, auf den Sie reagieren, den Sie für möglicherweise überraschend halten oder mit dem Sie auch Ihren Frieden finden können. Ja, in diesem Sinne darf ich mich nochmals bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Reading weiterhelfen wird bei einer immer stärkeren Beziehung zu sich selbst. Und vielleicht hören wir uns ja bei einer anderen Gelegenheit wieder. Unabhängig davon können Sie mit uns auch in einem ganz unverbindlichen Kontakt bleiben. Einmal natürlich über unseren Newsletter. Sollten Sie diesen noch nicht bestellt haben oder noch nicht bekommen, dann bitte tragen Sie sich ein. Und darüber hinaus finden Sie uns sowohl auf Facebook mit immer wieder interessanten Beiträgen und auch Audioclips zu verschiedenen Themen, beziehungsweise auch auf YouTube. Dort werden immer wieder Videos zu Themen präsentiert werden, die hoffentlich auf Ihr Interesse stoßen.